Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 375 des Nur der FCM-Podcasts, die euch auch heute wieder von Norbert präsentiert wird. Hab einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und versprochen, wir besprechen heute auf jeden Fall deinen sonstigen Themenwunsch. Hatten wir ja auch schon in Aussicht gestellt in der letzten Woche. Genau, was wir heute auch besprechen, ist der Umstand, dass der 1. FC Magdeburg jetzt sich vor Offensivspielern nicht mehr retten kann, sozusagen in der Schlussphase jetzt der Transferperiode. Außerdem besprechen wir natürlich die Heimniederlage gegen Fürth, wo uns möglicherweise auch der Sendungstitel der letzten Woche so ein kleines bisschen auf die Füße fallen könnte, aber hey, genau, dann haben wir kein Spiel vorzubesprechen, weil die Länderspielpause ansteht, aber gab jetzt einige Themen, auch sehr naheliegende Sachen, auf die wir natürlich dann eingehen wollen, sodass wir da, glaube ich, schon heute eine ganz gute und bunte Blumenstrauß-Sendung hinkriegen, auch wenn der Thomas im Urlaub weilt. Schöne Grüße in den Harz, aber die Kerstin ist am Start. Ich grüße dich, hallihallo.
Ola Thyssen!
Ella Thyssen, genau, saugeil, ihr habt es gerade im Intro schon gehört, lass uns damit direkt anfangen, wobei ich eigentlich noch können wir nicht, ich muss dich erst noch was fragen. Die wichtige Frage vorab ist, wie ist es um deine Jalousien bestellt und wie steht dein Rechner?
Mein Rechner steht tatsächlich mit der Rückseite zum Fenster.
Sehr gut.
Und auch dann wäre es äußerst komisch, wenn jemand auf meinem Bildschirm gucken könnte, da wir nicht im Erdgeschoss wohnen.
Naja, das ist günstig. Also bei mir sind die Jalousien hoch, aber der Rechner steht auch so, dass man vom Fenster aus nicht reingucken könnte. Jetzt könnte sich aber hier jemand einschleichen und mir über die Schulter schauen. Das würde ich nicht mal merken. Aber gut, wir haben ja eigentlich auch keine Geheimnisse. Genau, aber zurück zu Ella Thyssen. Ich entnehme deiner Ella Thyssen-Euphorie, dass du dich über die Auslosung auch einigermaßen gefreut hast, oder?
Ich finde es mega, vor allem, wenn ich mich daran erinnere, gefühlt. Ja, das sind meine subjektiven Eindrücke, waren wir doch bei den letzten Auslosungen immer irgendwie im letzten Fünftel. Magdeburg hat, das hat immer ewig gedauert, bis wir irgendwie gezogen wurden. Und dann siehst du diesen lustigen Aufbau mit diesen zwei traurigen Kullern im Amateurtopf und ich dachte schon, naja, gut, wer weiß. Und dann kommen wir gleich in der ersten Runde dran und es ist tatsächlich dann ein bisschen eskaliert bei uns im Wohnzimmer. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
Ja, ich habe mich mehr oder weniger allein gefreut, aber finde das halt auch ein saugeiles Los. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was auch immer so im Raum stand. Ne? Mensch, wenn wir dann mal zweite Liga spielen oder so und dann im Profitopf sind, dann können wir auch mal irgendwie auswärts sozusagen in der Regionalliga Pokal spielen und so weiter. Das tritt jetzt ein. Ella Thyssen natürlich legendär, also an der Stelle sei nochmal aufs Intro verwiesen und so. Und ist natürlich jetzt klar, ne? Also Bayern München oder Dortmund auswärts hätte sicherlich auch seinen Charme und so weiter, aber bei Ella Thyssen, ja, weiß ich nicht, lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich da sage, dass die Chancen da, die dritte Runde zu erreichen, wahrscheinlich eine Mühe höher sind als gegen die Bayern. Und schon allein aus dem Grund ist das irgendwie cool. Ich finde es halt nur doof, dass das sozusagen ein Mittwochabendspiel ist unter der Woche. Ich habe halt sofort geguckt, wie weit das ist, aber keine Chance, das werde ich nicht live sehen können, was mich sehr, sehr, sehr traurig macht. Wäre das ein Wochenendspiel gewesen, hätte ich hier, glaube ich, bei meiner privaten Hausleitung hier gleich mal einen Urlaubsantrag gestellt. Aber so werde ich mir das im TV angucken und bin gespannt. Weißt du, wo die spielen? Spielen die in Ella Thyssen?
Das ist tatsächlich noch in der Klärung. Könnte durchaus sein. Ich möchte jetzt hier keine unbestätigten Gerüchte streuen, aber hey, manchmal darf man auch Gerüchte streuen. Es gibt unter anderem die Überlegung, das Ulmer Stadion zu nutzen.
Na gut, aber das wäre ja dann halt nur, das wäre ja dann nicht ganz so geil irgendwie, weil das ist ja dann, da waren wir
ja
schon mal.
Naja, aber 300 Gästetickets versus 2000 Gästetickets.
Ja, guter Punkt, ja. Ja.
Und aber, grundsätzlich vielleicht noch ein bisschen mehr Infrastruktur, die man eventuell braucht. Ich habe keine Ahnung. Die werden das ja auch in der ersten Runde wunderbar gemacht haben.
Da haben sie ja in Ella Thyssen gespielt, ne? Also
richtig,
auf dem normalen Platz.
Richtig.
Genau. Ja.
Und ja, mal sehen. Also wir sind da sehr gespannt, wie sich das entwickelt und was das dann am Ende für die Anzahl der Gästetickets bedeutet.
Genau, Spieltermin ist, glaube ich, im Ende Oktober.
29.10.18 Uhr.
Genau, sodass da jetzt ja dann auch die Maschinen schon langsam anrollen und laufen werden. Also ich glaube, das dauert nicht mehr so lange, bis es da Ticketinfos geben wird. Und so, und dann werden wir das ja sehen. Genau. Ich habe auf jeden Fall, das war ganz geil. Also bevor ich überhaupt quasi offiziell gelesen hatte, dass wir da gegen Illertissen spielen, war bei uns in der Fanclub-Gruppe schon der erste Post hier, bitte 2 Auswärtstickets für Illertissen. So, als kleine Anmeldung. Also so habe ich das erfahren und dachte so, alles klar, cool, naja. Genau. Also ich denke mal, wenn es irgendwie klappt, wird zumindest aus meiner Bubble da auf jeden Fall jemand am Start sein und es sei den Leuten sehr, sehr, sehr gegönnt. So. Nee, ich finde das schon auch cool. Und wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her, dass der FCM mal in der dritten DFB-Pokalrunde stand. Jetzt ist auch klar, das Spiel muss erst noch gespielt werden und so, alles gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die Chancen da weiterzukommen sind auf jeden Fall ein Müh höher als möglicherweise gegen den Bundesligisten. Insofern, ja, cooles Los.
Was an der Stelle vielleicht auch noch erwähnenswert ist, weil ich mich gerade daran erinnere, es war ja wieder, die Auslosung es war ja wieder eine ganz, ganz hochwichtige Prozedur im Fußballmuseum in Dortmund. Und dann gab es natürlich einzelne Außenreporter, die sie dann eben unter anderem nach Illertissen geschickt hatten. Und das war so niedlich, weil die hatten quasi ein Public Viewing der Auslosung dort im Ortszentrum vorbereitet. Und gefühlt sämtliche Kinder- und Jugendmannschaften waren da, alle im Trikot, alle super heiß, super aufgeregt. Und dann haben die das eingeblendet, wie quasi übertragen wurde, die Auslosung. Und die hatten sich natürlich auf Dortmund
Ja,
gefreut
klar,
und auf
logischer.
Bayern München und dann Magdeburg. Und du hast richtig so bei den Kindern im Gesicht so gesehen, hä? Ja?
Wer, wo,
Und
was?
ich dachte so, Moment, die größten der Welt.
Genau.
Naja, egal, Ende Oktober werdet ihr das dann schon mitbekommen.
Ja,
Aber das war so ein bisschen, da dachte ich so, ey, freut euch.
na, die werden uns kennenlernen. Also das, so, die wissen ja noch gar nicht, was da auf sie zukommt. Insofern, ja. Naja, darfst aber nicht vergessen, das ist natürlich sozusagen im tiefsten bajuwarischen sozusagen Land. Wo genau liegt eigentlich Illertissen? Das hast du natürlich recherchiert. Warte mal. Während du das sozusagen
Liegt eine
rekapitulierst.
halbe Stunde von Ulm entfernt. Das heißt, es ist, glaube ich, noch, das ist bayerisches Schwaben.
Okay, ja, da oben, ah ja, alles klar, okay. Also quasi direkt unter Weißenhorn, über Altenstadt und in der Nähe von Dietenheim. Und dann
Wer
gibt's,
kennt es nicht?
naja, Biberach an der Riß muss man natürlich kennen, dann gibt es hier so Orte, die heißen Maselheim, Gutenzell-Hürbel, Schwendi, Wein, Unterrot und Oberrot. Also da jedenfalls ist das. Liegt an der A7 aber. Ist ja schon mal ganz cool. Ist und gar nicht so weit weg ist Legoland Deutschland, habe ich hier gesehen. Ja, siehst du mal, also da kann man sogar richtig was erleben. Und wenn man dann noch ein Stückchen weiterfährt und aus Versehen vergisst, irgendwie das Auto auszumachen, dann landet man in Memmingen. Da unten ist das also. Ja, es ist schon.
Dieser kleine Einschub wurde Ihnen präsentiert von Landkartenzubehör24.de.
Ja, genau. Genau. So viel also zu Illertissen. Warte mal, jetzt habe ich unser Sendungsdokument vergessen. So, hier. Genau, was dann auch noch passierte, relativ aktuell, war ein Testspiel, was der FCM bestritt gegen Erzgebirge Aue. Das ging 1:1 aus unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich habe dann nur mitbekommen, dass einer unserer Neuzugänge, zu denen wir jetzt gleich noch kommen werden, getroffen hat. Ansonsten habe ich da gar nichts mitgeschnitten von der Partie. Hast du da mehr Infos, Hintergrundinfos, spannende Sachen, irgendwas, was ich verpasst habe?
Naja, es war ja, sag ich mal, währenddessen nicht viel zu erfahren, da sie sich ja vorher schon darauf geeinigt hatten, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Ich habe gestern Abend dann irgendwann das mitbekommen, beziehungsweise heute Morgen auch erst in der Zeitung gelesen und dachte dann so, ach ja, stimmt, da war ja was. Und ja, es wurde munter durchgewechselt. Ich habe das wahrgenommen, dass irgendwie in der zweiten Halbzeit diverse andere Gesichter in unserer Mannschaft zu sehen waren, inklusive auch anderer Torwart. Und ja,
Ich
mein Gott,
glaube,
wichtig, um im Rhythmus zu bleiben. Und ja.
Daniel Heber hat 60 Minuten gespielt, was ja grundsätzlich erstmal schon eine gute Nachricht ist. Und heute war zu lesen, ich habe das ja dann auch so ein bisschen spitzfindig in unserer Podcast-Gruppe geteilt. Da gibt es einen Text bei Magdeburg Blau-Weiß, dass Fiedler ja ganz, ganz stark auf Heber setzt, ne? Und so und sagt, naja, der auf jeden Fall Stammspieler und also unumstrittener Stammspieler, und so habe ich das gelesen. Und wenn er dann wieder voll fit ist, wird er natürlich auf jeden Fall spielen. Kann man jetzt, also kommen wir dann vielleicht beim Fürth-Spiel gleich nochmal drauf, wo ja unsere Abwehr irgendwie eher, ja, weiß ich nicht, schon irgendwie eklatantere Aussetzer hatte. Und da weiß ich jetzt nicht so genau, was ich von dieser Einordnung oder Einschätzung halten soll. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann auch argumentieren, also klar, Daniel Heber war die letzten Jahre unumstrittener Stammspieler und ja, also unsere Abwehr könnte, also kann sie löchriger werden, so, das ist so die große Frage, ja. Aber da kommen wir vielleicht nachher beim Fürth-Spiel nochmal drauf. Genau, nee, ansonsten habe ich da tatsächlich auch wenig mitbekommen, waren wohl ein paar Spieler angeschlagen, aber Noah Pesch hat jetzt auch schon irgendwie verkündet, dass es bei ihm jetzt wohl nicht so schlimm war. Genau, ja, naja, das ist jedenfalls auch passiert. Und was ja auch passierte, ist, dass die Transferperiode endete und der FCM nun tatsächlich noch dreimal zugeschlagen hat und drei Offensivkräfte verpflichtet hat. Und ich habe mir den Spaß, glaube ich, gestern mal gemacht und mal geguckt, Kerstin, wir können jetzt tatsächlich inklusive der Tor, also wenn wir das wollten, ja, inklusive der Torhüterposition und ich glaube noch zwei Auswechselspielern eine Mannschaft aufstellen, die ausschließlich aus Offensivakteuren besteht. Ich glaube, das geht. So. Also wenn man jetzt sozusagen alles, also wenn man jetzt bei transfermarkt.de mal guckt und alles so inklusive offensives Mittelfeld da noch einrechnet, dann können wir, dann geht das tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viele Spieler wir jetzt haben. Also es müssen ja jetzt so 37 oder sowas sein. Also riesen Megakader. Keiner hat den Verein verlassen. Das fand ich eigenartig. Also da hätte ich halt schon gedacht, dass der eine oder andere möglicherweise dann wenigstens noch verliehen wird oder noch abgegeben wird, ist jetzt aber nicht passiert. Stattdessen sind neu dazugekommen Ado und Naivu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Kollege ist 29, kam aus Frankreich. Maximilian Bräunig, der ist ausgeliehen aus Heidenheim, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall geliehen. Und Mateusz Zukowski aus Polen, der aber noch verletzt ist, der war auch irgendwie mal sozusagen in der Gerüchteküche, ist der kurz hochgeploppt, war dann wieder weg. Aber Investitionen in die Zukunft, ich glaube, so stand es auch in der PM, auch eine Offensivkraft, die also ja jetzt den Verein verstärkt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Man hatte dann auch, aber da kommen wir vielleicht auch nachher beim Fürth-Spiel nochmal zu, auch mit Thomas schon im Stadion drüber gesprochen, was das jetzt eigentlich mit Al Holmström macht, der ja also ein gutes Spiel gemacht hat gegen Fürth, zweimal getroffen. Und dann kommen da sozusagen noch drei Kollegen, von denen zwei auf jeden Fall Konkurrenz für seine Position sein dürften. Aber gut, man wird sich was bei gedacht haben, nehme ich mal sehr, sehr stark an. Genau, naja, und also ganz groß auf dem Wunschzettel bei vielen stand, glaube ich, das Thema Torhüter, jetzt auch gerade wieder nach dem letzten Eindruck. Warst du da überrascht, dass der FCM an der Stelle nichts macht?
Ehrlicherweise nicht.
Nee, ich auch nicht. Tatsächlich nicht.
Weil ich tatsächlich bei dieser Position das Gefühl habe, die Gespräche, die wir führen, sind nicht die Gespräche, die da an spielentscheidender Stelle geführt werden.
Naja, wahrscheinlich nicht. Ne? Und vor allem habe ich dann so gedacht, okay, also diese Diskussion, so wie ich sie, also das ist jetzt auch wieder ein kleiner Ausschnitt der Realität, ne? Aber was ich quasi jetzt in meiner FCM-Blase so wahrgenommen habe, die hat sich ja dann nochmal ziemlich erhitzt nach dem Fürth-Spiel, so, weil das eben alles so zusammenkam, ne? Also irgendwie das Spiel und dann eben auch das Ende des Transferfensters und so. Aber ich habe da auch gleich gesagt, also im Leben, in 10 kalten Wintern wird der FCM jetzt nichts machen, weil ich meine, Dominik Reimann ist Kapitän, so, und wenn du da jetzt jemanden holst und sagst, okay, wir haben jetzt hier jemanden, den wir da unserem Kapitän vorsetzen, dann rasierst du den ja völlig. Also schon allein aus der Perspektive war mir eigentlich klar, dass das nicht passiert. Ich glaube tatsächlich auch, also ich glaube oder hoffe, dass man beim FCM erkannt hat, dass Domo Reimann im Moment einfach Fehler macht, die uns Tore, also die einfach zu Toren führen. Ich glaube, das gegen Fürth war das fünfte, was er verschuldet hat jetzt in dieser Saison, was zu sehr, sehr großen, wenn nicht ganz, also ganzen Teilen auf seine Kappe geht. Und meine Vermutung ist jetzt eher, dass, naja, die Hoffnung besteht, dass er das wieder in den Griff bekommt und wieder ein bisschen sicherer wird in der einen oder anderen Situation. Und wenn das eben nicht passiert, dass man dann halt in der Winterpause vielleicht nochmal irgendwie schaut. Aber das war mir eigentlich relativ klar, dass das jetzt so kurzfristig, dass da nichts laufen wird. So. Und ich meine, jeder hat auch mal eine schlechte Phase, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Es ist jetzt bei ihm im Moment gerade wirklich irgendwie auffällig, aber da darf man trotzdem auch die Hoffnung haben, dass sich das wieder so ein Stück weit ausschleicht, wenigstens. Ja. Aber ich bleibe dabei, das haben wir ja hier im Podcast auch schon oft genug besprochen. Ich glaube, tatsächlich, wenn der Verein irgendwann mal Ambitionen hegen sollte, sich nicht nur im oberen Drittel festzusetzen, sondern vielleicht mal weiter nach oben zu schielen, dann geht das nicht mit dieser Personalie auf der Position. So, sondern dann bräuchtest du da jemand anderen, meine Meinung. Genau. So, und dann passiert ja noch was anderes. Nämlich, oh, da freue ich mich ja eigentlich jetzt schon drauf, seitdem das passiert ist, dass wir da jetzt drüber sprechen können.
Oh mein Gott.
Ja, ach, naja, und dann habe ich mich ja, und dann habe ich mich ja am Krügeldenkmal, als wir uns da trafen, vor dem Spiel gegen Fürth, habe ich mich ja schon so ein bisschen ausgekotzt und vielleicht habe ich jetzt meinen Drive so ein bisschen verloren. Aber es geht natürlich um diese ganze Thematik rund um den Wechsel von Martijn Kaas, der nun also zum FC St. Pauli gewechselt ist. An der Stelle auch nochmal, also durchaus empfehlenswert, sich die PK vor dem Fürth-Spiel anzuschauen, wo Otmar Schork auch nochmal so ein bisschen Hintergründe auch zu dem Wechsel erklärte und dass Martijn Kaas eben unbedingt in die Bundesliga wollte und so und aber auch sagte, wenn ich das richtig gehört habe, naja, das einzige Angebot, was halt kam, kam von St. Pauli. Und das haben sie dann letzten Endes auch gemacht, sei ihm auch gegönnt, ganz ehrlich. Ich meine, der Mann ist 26, der hat eine überragende, also statistisch jedenfalls überragende Saison letzte Saison gespielt. Und wie lange will er warten, bis er den Schritt macht? Weißt du so? Also, ich weiß nicht, bist du, also, wie ist denn dein emotionaler Zustand eigentlich bezüglich des Wechsels von Martijn Kaas?
Ich muss gestehen, dass ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet habe, dass die letzten Tage der Transferperiode so einen Drive bekommen und so eine Dynamik erhalten. Hätte ich sehr gut darauf verzichten können. Aber das ist wahrscheinlich, wenn du auf die gesamte Sommerpause guckst, beziehungsweise auf die Zeit, in der jetzt dieses Transferfenster geöffnet war, haben wir ja sehr viel Aufmerksamkeit damit verschwendet, 4 Wochen lang über unseren Trainer zu diskutieren. Und es ist gefühlt gar nichts passiert auf diesem Feld in Sachen Spielern. War dann irgendwie klar, dass es dann halt hinten raus spannend wird. Ich hatte, als die Saison begann, ehrlicherweise so ein bisschen gehofft, dass die, ich sag mal, Wackelkandidaten einfach doch auch in dieser Saison für uns spielen. Einfach auch, weil ich so dachte, naja, Angebot und Nachfrage und die irgendwie angezeigt haben im Frühjahr, dass sie offen wären und bereit zum Wechseln. Ja, die hätten ja jetzt irgendwie über den Sommer auch schon mal gucken können, so, ne? Und es haben viele gesagt, dass die Leistung in Hannover für sie so ein Zeichen war, dass Kaas gar nicht so richtig da war, dass der gar nicht präsent auf dem Platz war, sondern irgendwo anders mit seinen Gedanken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wird nur er wissen. Ich muss auch sagen, ich kann es ihm nicht verdenken. Soll er glücklich werden? Wir haben natürlich auch am Wochenende mal reingeschaltet in die so, weiß ich nicht, in das letzte Drittel des Hamburg Derbys. Und da hat er einen relativ munteren Eindruck gemacht. Und von
Du
daher.
hörst mich jetzt schmunzeln, Kerstin, und ich
Nein,
glaube,
du
du weißt
sagst
doch
dazu
warum.
jetzt. Nein, du sagst dazu jetzt
Ich sage
nichts.
das auch nicht, ich sage nur, dass ich schmunzle.
Und von daher, jo, soll er da glücklich werden. Ich habe allerdings auch noch Guido im Ohr, der bei Neues vom Krügelplatz auch einen Punkt sagte, wo ich mir denke, ja, aber da kommt dann auch die Fußballromantik durch. Der hat ja angeblich einen Vertrag für 3 Jahre beim FCM unterschrieben. Warum fällt ihn dann nach 1 Jahr ein? Oh, er muss jetzt wirklich unbedingt ganz, ganz dringend in die erste Bundesliga wechseln.
Ja, finde
Wo
ich ein
ich mir
ganz
aber auch
schwaches Argument.
sage, wo ich aber auch sage, ich gehe nur an dem Punkt mit, dass ich ja mich immer noch sehr, sehr gut daran erinnere, dass wir ja im Frühjahr durchaus die Chance gehabt hätten, das selber umzusetzen. Und dass man dann auch nicht hätte zu einem anderen Verein wechseln müssen. Aber hey, Last Season, Last Season.
Ja, und das Argument von Guido, ich habe das nicht gehört tatsächlich, habe auch den Podcast auch nicht gehört, das finde ich ganz eigenartig, weil ist doch völlig klar. Also ich meine, Martijn Kaas kam ja nicht aus der zweiten holländischen Liga oder irgendwie, also macht jetzt den Schritt nach Deutschland in die zweite Liga, so mit 25. Das kann klappen, das kann aber auch schief gehen. Jetzt legt er da einen Vertrag hin über 3 Jahre mit den entsprechenden Bezügen. ich würde den auch unterschreiben. So, und wenn es dann gut läuft, wenn es scheiße läuft, hast du halt einen Vertrag über 3 Jahre. So. Und wenn es aber gut läuft, dann empfiehlst du dich eben für höhere Weihen und verdienst dem Verein, der dir den Vertrag für 3 Jahre gegeben hat, eben auch noch einen Haufen Kohle. Also ich finde das jetzt, kann das Argument nicht nachvollziehen, ehrlicherweise.
Ja,
So.
aber wie gesagt, er hat ja selber sich damit verteidigt, dass er gesagt hat, er ist normal ein alter Fußballromantiker. Und ich sag mal, das ist ja auch etwas, was auch Teilen dieses Podcasts jetzt nicht so fern ist.
Nee, gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Ich fand es gerade interessant auch, dass du sagtest, also fandst das recht turbulent nochmal hinten raus. Ich habe damit eigentlich gerechnet und ich habe eigentlich tatsächlich auch gedacht, dass da noch viel, viel mehr kommt, viel, viel mehr Bewegung ist. Weil ich glaube, dass wir jetzt inzwischen in so einer, naja, also ich meine, wir sind ja, ich weiß nicht, ob wir schon, kann man schon sagen, dass wir ein etablierter Zweitligist sind inzwischen? Ich tue mich da noch so ein bisschen, irgendwie kommt mir das noch nicht so leicht über die Lippen, sagen wir es mal so. Aber, ich meine, wir haben letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Das haben sich Spieler entsprechend empfohlen. Die Vertragsstruktur, ich meine, bei Kars ist das ja das beste Beispiel, ist nun mal so scheinbar, dass dann die Leistungsträger, Stichwort Grieb und so, dann auch längerfristige Verträge zum Glück haben. Und ich glaube, das ändert nochmal das ganze Transferspiel total. So, und dann haben wir ja auch sowieso, gibt es ja immer diese Deadline-Day-Nummern, schöne Grüße an die dänischen Blödsinnswörter. Und man
Schreibst
weiß ja
du
auch,
mit? Ich habe schon mindestens
mit.
3 gesagt.
Du hast 3 gesagt, ja? Na warte, das kriege ich hin, das kann ich auch addieren, dann sind das ja hier 12 und bei mir sind es dann auch 12. So, und ich glaube, dass da wirklich, also ganz, ganz viel in den letzten Tagen und Stunden einfach noch passiert, weißt du, dann gibt es da eine Entscheidung bei Verein X und dann gibt es dann vielleicht so Dominosteine, die dann halt fallen, weil da ein Platz frei wird, also keine Ahnung. So, und ich war ehrlich gesagt eher erstaunt, dass nur Martin Kaas von den Leistungsträgern dann tatsächlich jetzt im letzten Schwung dann noch gewechselt ist. Bin froh, dass es nicht mehr geworden sind und hat ja vorhin schon gesagt, mich ein bisschen gewundert, dass wir keinen mehr abgegeben haben. So. Genau.
Das kann ich absolut unterschreiben, weil, wie gesagt, wir haben jetzt, wenn du so willst, 3 komplette Mannschaften.
Ja, also kannst du
Und
das
wir
so.
Haben das im August, wir haben das im August Anfang der Saison auch schon mal gesagt, dass es natürlich eine riesen Moderationsleistung auch für Fiedler ist,
Total.
dass ja auch im also auch diese Größe des Kaders ja auch in jedem Training in irgendeiner Form auszubalancieren.
Naja, und vor allem ist es auch keine gute Nachricht in die Regionalliga Nordost, weil wo werden die denn spielen? Weißt
Ach.
Du? Das wird wieder so eine, das wird wieder so eine Nummer wie gegen Dynamo, BFC Dynamo, wo, glaube ich, 7 Profis dabei waren. Und wo ich dann, also das ist dann schon also Wettbewerbsverzerrung, schräg. So, ne?
Ja.
Und die wollen ja alle, genau, die wollen ja alle beschäftigt werden und auch mal spielen und so. Und ich hatte eigentlich immer verstanden, dass dann auch so eine, müssen wir gucken, ob es so kommt, aber es ist ja nicht unwahrscheinlich. Ne? Aber ich hatte eigentlich das immer so verstanden, dass die U23 so der Anschlusskader ist. Als Zwischenschritt, aber wenn natürlich dann da gestandene Profis spielen, wird das ein bisschen schwierig. müssen wir mal beobachten, aber das muss ja einfach so kommen, ja. Genau. Und dann müssen wir über Jalousiegate sprechen.
OMG.
So, in dieser ganzen Nummer. Und ey, ohne Witz, das war wieder so, also FCMer, konnte der FCM auf diese ganze Nummer nicht reagieren. So, fand ich. Und man muss das, glaube ich, so ein bisschen abschichten. Ne? Also es gibt ja zwei Sachen, die da passiert sind. Sache 1 ist, dass Otmar Schork offensichtlich seinen Arbeitsplatz verließ, ohne seinen Bildschirm zu sperren, an einem Tag, an dem die U23 im eigenen Stadion spielte und Leute vor seinem Fenster standen. Ich meine, das weiß man, glaube ich, dass das passieren kann, wenn man so ein Büro hat, da wo es eben ist. Und dann im Prinzip, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen abstrahiert, ja, Betriebsgeheimnisse würde ich jetzt nicht sagen, aber betriebsinterner, für jeden zugänglich sichtbar, quasi da einsehbar hatte. Ne? So, das ist sozusagen das eine, was passierte. Und das andere, was passierte, ist, dass es dann irgendeinen Dulli gab, der clever, also der meint, es wäre clever, das zu fotografieren und ins Internet zu stellen. So. Und ich finde, diese beiden Sachen muss man, also die haben natürlich miteinander zu tun, weil das Letztere ja ohne das Erstere nicht möglich ist, aber ich finde schon, dass man diese beiden Sachen getrennt voneinander angucken muss. Und finde, dass so der erste Teil gar nicht stattfindet. Oder? Habe ich da einen falschen Eindruck?
Naja, ich glaube, zwischen den Zeilen, ich habe die betreffende PK nicht geguckt, aber ich habe es in der Berichterstattung so wahrgenommen, dass es da schon auch viel Selbstzerknirschung gab.
Ah ja,
Aber
okay.
ehrlicherweise, als ich irgendwie das erste Mal dieses Foto geschickt bekommen habe, war mein erster Gedanke, komm, verarscht ihr mich? Das ist irgendwie mit KI erstellt.
Das kann nicht echt sein, ja. Das
Es
hatte ich
hat
auch gedacht. Ja.
in meiner Welt hat es nicht zusammengepasst, dass sozusagen ein Manager, der schon, der so viel, so, so viel Erfahrung hat, und halt auch nicht erst 23 ist und das ist seine erste Stelle, dass der einfach so eine E-Mails geöffnet lässt. Vor allem nicht diese E-Mail
Ja,
von
diese.
dem einzigen sozusagen Transfer,
Ja.
der sozusagen von uns ausging.
Genau. Ja,
An
das hat.
diesem
Ja.
Abend. Also, das war so, nee, 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 ach komm, Leute, nee. So, und erst als dann bestimmte andere Teile des Podcasts dann erzählten, ja, es gibt den Beweis und den Beweis und den Beweis, dachte ich so, okay. Und dann dachte ich auch so, okay, ja, der FCM macht FCM-Sachen.
Genau, weil die erste Reaktion da dann so ein Beißreflex war. So. Und da habe ich so gedacht, Leute, Leute, also, das werden wir auch gleich noch machen. Man kann darüber sprechen, wie bescheuert das einfach ist und wie, ja, also ich habe da keine anderen Worte für, rumpeldumm und profilierungsgeil dieses Foto ins Netz zu stellen. Aber das passiert ja überhaupt erst nur, weil eben Schork eine Compliance-Verfehlung begeht am Ende des Tages. So. Und ich möchte einfach in meinem Fanleben beim ersten FC Magdeburg es nochmal erleben und ich glaube, das wird nicht eintreten. Aber man kann ja träumen, ich möchte es einfach mal erleben, dass jemand, der da in der Verantwortung steht und einen Fehler macht, sich hinstellt vor die Kamera, bevor irgendwie geschossen wird und gleich mit Klagen und hier, bababab, entsetzen, erstmal sich jemand hinstellt und sagt, Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Das war scheiße, es darf mir nicht passieren, es wird nicht wieder vorkommen, wir werden ja Maßnahmen ergreifen. Ich habe da einen Fehler gemacht. War kacke. So. Und dann kann man immer noch über diese ganzen anderen Sachen sprechen. Aber diesen ersten Schritt so nicht zu machen, sondern erstmal rumzubeißen, weißt du? Und zu sagen, ah, jo, empört und wir sind entsetzt und kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist das, was ich meine. Das ist so FCM und das ist so ärgerlich, weil es so unsympathisch macht. Einfach. Ich habe viel mehr Sympathien, wenn jemand sagt, ey Leute, ist kacke gelaufen. Ist richtig doof gewesen. Naja, und wir werden dem nachgehen und so und werden auch mit dieser Veröffentlichung dieses Fotos werden wir uns kümmern und so. Aber sozusagen diese Kausalität nicht dann in der ersten Reaktion nicht deutlich zu machen, sondern gleich erstmal zu schießen und dann gleich mit den richtig dicken Geschützen und so. Denke ich mir so, Leute, weißt du, das kann man auch irgendwie anders machen. Weiß ich nicht. So, und die andere Sache ist ja auch, und da habe ich jetzt nun, zum Teil wurden mir Sachen geschrieben, zum Teil habe ich da auch mich dann sozusagen nochmal erkundigt. Das ist, also im echten Leben verlierst du deinen Job für sowas. So, das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine Compliance-Thematik und da könnte man auch auf die Idee kommen, auch auf einer Mitgliederversammlung nochmal nachzufragen, welche Schritte der FCM eigentlich jetzt im Nachgang unternommen hat, sozusagen, um mit dieser Problematik umzugehen. Und da möchte ich mindestens mal hören, da kommt sofort eine Compliance-Schulung für alle Mitarbeitenden. So, und das kommt mir einfach, dieser Aspekt kommt mir einfach ein bisschen zu kurz. Wenngleich bin ich bei dir, das stimmt. Schork ja dann vor dem Fürth-Spiel schon auch, also, naja, also sich schon so äußerte, dass ihm das schon unangenehm ist und so weiter. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass er sich jetzt da steinigen soll, öffentlich oder sowas, sondern es ist einfach eine Haltungsfrage, wie du sozusagen darauf reagierst, so, ja. So, das musste ich jetzt mal loswerden. Hast du da noch einen Gedanken zu, bevor wir zu dem Fotoveröffentlichungsthema noch kommen?
Also zu dem Part 1, nee, haben wir jetzt ja auch in aller Breite und Tiefe auch besprochen. Ich glaube, dass wir da beide auch sehr beieinander sind. Aber ich, wie gesagt, wie es dann damit weiterging und genau wie sich auch dieses Statement gelesen hat, ja.
Ja, und
Ich.
dann gibt's halt so Vereine wie St. Pauli, die machen da ein Meme draus, ne? So.
Es gibt auch wunderbare Fußballorgane wie 11 Freunde, die dann eine PowerPoint-Präsentation bauen, wo es auch nochmal um Datenschutz für Fußballmanager geht.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe wirklich, als ich das allererste Mal dieses Statement gelesen habe, und vor allem den zweiten Absatz, habe ich gedacht, ja, ich verstehe das, weil wir sind gerade eine Gesellschaft, die es liebt, sich zu erregen. Und es ist inzwischen auch komplett egal, über welche Themen. Hauptsache, man hat wieder irgendwas, worüber man sich geifernd austauschen kann. Man hat auch immer sofort eine Meinung und immer sofort eine Haltung. Das ist etwas, was ich in der Tat auch bedenklich finde, weil es sozusagen keine Ruhepausen mehr gibt und weil die Leute auch gar nicht mehr durchatmen, sondern es wird gefühlt halt irgendwie alle 3 Stunden wird eine neue mediale Sau durchs Dorf getrieben. Und auch zu schreiben, offensichtlich wird bewusst in Kauf genommen, Persönlichkeitsrechte zu verletzen, um kurzfristige Aufmerksamkeit zu erlangen. Diese Entwicklung kritisieren wir aufs Schärfste. Denke ich, ja, da gehe ich komplett mit. Das ist etwas, was ich grundsätzlich unterschreibe, aber mit ein bisschen Abstand und auch der wirklich auch diesen Perspektivwechsel. Was wäre passiert, wenn ich, und da werden wir auch gleich drauf kommen, aus Gründen, die hausgemacht sind, eventuell sehr, sehr lange vor diesem Gebäude stehe? Und es wird dunkel, weil es ist schon Spätsommer und man sieht, oh, da flackert ein Bildschirm. Mensch, arbeitet da jemand? Krass, okay. Man guckt nochmal hin.
Genau.
Man denkt sich, oh, man kann direkt da gucken. Wie jetzt, Moment mal. Nein. Was? Das ist das Thema? Okay. Also jeder, der sozusagen nicht den Impuls in sich gespürt hätte, als FCM-Fan, davon ein Foto zu machen, weil sich diese Situation wie auf dem Silbertablett darlegt, der werfe bitte mit dem ersten Hausschlappen, weil das ist ja eine Geschichte, die sich seit fast einem halben Jahr angebahnt hat, nämlich was passiert mit Martijn Kaas? Wir wissen seit der Rückrunde, welche Begehrlichkeiten er geweckt hat. Wir kannten seinen Wunsch, er will in die erste Bundesliga. Und dann ist es, glaube ich, die normale Neugierde eines Clubfans zu sagen, okay, ich bin an irgendwas ganz Großem dran. So.
Naja, erinnere dich mal an meine erste Nachricht in unserer WhatsApp-Gruppe. Da habe ich genau das ja auch geschrieben, ne? Das war auch mein erster Impuls so, dass ich dann so dachte, ich finde diese Aktion richtig scheiße. Gleichzeitig habe ich, wenn ich so in mich reine, genau was du sagst, habe ich, wenn ich in mich reinhöre, kann ich diesen Impuls tatsächlich in mir auch finden. Ich glaube, ich hätte den Gedanken, ich hätte das nicht, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Das war dann meine zweite Nachricht an euch. Ich hätte dann, glaube ich, in dem Prozess mir nochmal überlegt, ob das jetzt eine gute Idee ist, das abzufotografieren. Aber den Impuls, dass es den gibt, verwundert mich jetzt nicht. Und das Ding ist, Foto hin oder her, die Information wäre so oder so in die Welt gekommen. Auch wenn da keiner ein Foto von gemacht hätte, das hätte man ja, man hätte ja darüber geredet. So. Und das Ding ist eben, ey, bei diesem fucking Spiel waren 2400 Leute. So. Einer von denen kommt auf den Trichter. So. Und dann ist das Problem eben, dann kann man immer noch drüber sprechen, was das macht und so, aber dann ist das Problem immer erstmal beim FCM entstanden und vom FCM, in dem Fall von Ottmar Schork, einfach verursacht. Und das ist eine Tatsache, da kannst du nicht hinter zurück, das ist einfach so. So. Und das kann man dann auch mal sozusagen feststellen, zunächst mal, bevor man anfängt, da auf Leute draufzuhauen. So, jetzt zu dieser Nummer generell. Weißt du, was mein allererster Gedanke war, als es dann klar war, dass sozusagen, dass das Ding echt ist und dass das jetzt irgendjemand da ins Netz gestellt hat? Da war mein erster Gedanke war so, das war ja, glaube ich, noch 2 Tage vor Ende der Transferfrist oder so. Und ich dachte mir so, naja, wer weiß, was da jetzt für ein Schaden entsteht, weil ich mir Ottmar Schrock auch als jemand vorstellen kann, und ich meine, er hat das auch immer mal durchklingen lassen an der einen oder anderen Stelle, dass das auch gerne mal jemand sein könnte, der auch bis zum Schluss vielleicht mal noch pokert, so. Und jetzt hast du halt diese Information in der Welt und ich habe dann so gedacht, weiß ich nicht, ob das jetzt nicht irgendwas macht mit diesem ganzen Verhandlungskomplex, dann willst du vielleicht noch einen Nachfolger, so, und irgendwie ist das, glaube ich, also ist, naja, ist ja die Hand von Ottmar Schork und auch vom FC St. Pauli da so ein bisschen gezwungen worden durch diese Informationen, und dann hat man das dann halt eben irgendwie auch publik machen müssen. Schrock erklärt es nachher ein bisschen anders, aber das war so mein erster Gedanke. Und das ist sozusagen jetzt auch der Take generell, den ich zu diesem ganzen Thema habe. Sowas ist vereinsschädigend, sowas zu machen. Das kann, also so, das geht nicht aus einer ganzen Reihe an Gründen. Und da ist jetzt erstmal hier dieses, ich weiß gar nicht, mit was die da argumentiert haben beim Club, aber du hast die PM ja, glaube ich, noch offen, hier dieses Persönlichkeitsrechte-Ding. Ein Aspekt, aber nicht der einzige. Und das kann man als sozusagen Clubfan, der vielleicht mal 10 Sekunden über sich und die Welt nachgedacht hat, kann man das einfach nicht bringen, finde ich. Also es geht nicht. Und das kann man, also mein Punkt ist, glaube ich, man kann die Aktion, das Foto veröffentlicht zu haben, verurteilen und gleichzeitig aber eben darauf aufmerksam machen, dass diese Möglichkeit der Veröffentlichung überhaupt erst nur zustande kommt, weil an einer anderen Stelle ein Fehler passiert ist und das darf nicht unter den Teppich bleiben. So, genau. Ja, Punkt. So. Gut, aber nun ist es so, das Kind ist jetzt halt in den Brunnen gefallen. Wie gesagt, es wird sicherlich auch Gelegenheit geben, an geeigneter Stelle da nochmal nachzufragen, was da jetzt eigentlich draus geworden ist und wie es da weiterging. Und ich bin mir auch sehr, 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 sehr sicher, dass Ottmar Schork das kein zweites Mal passiert. Das wird er nicht, das wird ihm nicht nochmal, das wird nicht nochmal stattfinden. So.
Dann gehe ich aus.
Boah, das war jetzt aber ein langer Vorlauf. Ich glaube, das war jetzt das längste FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahmesegment, was wir fast jemals hatten.
Ja, und das sind aber auch schon wieder wir beide, ne?
Ja, ja, genau. Von wegen hier, wir machen kurze Aufnahme. Naja. Lass mal zur U23 gucken, passt ja auch thematisch.
Absolut.
Liegt ja sozusagen daneben und da sei nochmal erzählt, dass wir ja letzte Woche hatten wir ja die Situation, dass wir das Spiel gegen den BFC Dynamo da im Ticker dann verfolgen konnten. Und da passierten natürlich noch ein paar Sachen im Nachgang. Also konnte man dann auch der Presse entnehmen, dass natürlich die Clubfans alle megamäßig unbegeistert waren, ob der langen Schlangen da an den Tageskassen und an den Cateringständen und so weiter. Aber da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du es gelesen hast, aber da fand ich eigentlich die Reaktion des Vereins auch gut. Also hat man schnell reagiert, hat sich auch entschuldigt. Und konkrete Maßnahmen dann für die Zukunft sozusagen sich schon überlegt, nämlich die Kassen früher zu öffnen, den Dienstleister da nochmal zu sensibilisieren, was das Thema Catering betrifft. Und das finde ich auch jetzt, also finde ich auch eine Sache, auf die man zumindest hinweisen kann, dann eben den Vorverkauf zu nutzen, um also zumindest jetzt beim Thema Ticketkauf, dann halt einfach das Ding umgehen zu können und gleich ins Stadion zu können. So, das fand ich jetzt grundsätzlich erstmal in Ordnung und hoffe, dass, dass die Leute, die da jetzt diese Probleme hatten, jetzt nicht davon abgehalten werden, weiterhin mal zu einem Spiel der U23 zu gehen. Aber wie gesagt, das fand ich jetzt eigentlich, weiß nicht, wie du es gelesen hast, aber ich fand das jetzt eigentlich okay. Und eine solide Reaktion vom Club. Genau. Jalousien wird es jetzt auch neue geben. Vielleicht wird Herr Schork ja umziehen, das weiß man nicht.
Ja, genau. Nee, absolut. Alles, was du sagst. Ich habe mich halt nur gefragt, ob das vielleicht auch dem Punkt geschuldet ist, dass viele, viele, viele Menschen inzwischen beim FCM arbeiten, die da eben vor 10 Jahren nicht gearbeitet haben und die vielleicht ob der historischen Verbindung zu den Beefies eben wirklich völlig überrascht waren, dass dieses Spiel nun auf einmal dann doch mehr als 600 Leute anzieht. Und ich meine, es war ein wunderschöner Sommerabend. Offensichtlich kam auch nichts anderes im Fernsehen. Magdeburg ist Fußball verrückt. Es war in unserem Stadion. Also, ne? Das, ne? Und dann, ja, wie gesagt, konnte man da zu Recht auch komplett verstehen, dass man dann eben, wenn nur ein Getränkestand offen hat für fast 2500 Leute, dass das dann wirklich schwierig ist.
Absolut, ja, genau. Ja, also mal gucken, wie das da jetzt weitergeht. Nächste Möglichkeit, es besser zu machen, gibt es jetzt gegen Greifswald. Das ist nämlich das nächste Spiel des FCM, also der U23 des FCM am Freitag jetzt, am 12.
Nächste
genau.
Woche.
Nächste Woche Freitag, genau, um 19 Uhr geht es da weiter. Das letzte Spiel beim FC Rot-Weiß Erfurt für die U23 ging dann verloren, nachdem ja es gegen den BFC in der Nachspielzeit noch zum Sieg reichte, dank Herrn Marušić. Aber beim FC Rot-Weiß Erfurt verlor man dann mit 1:3. Spielte da auch vor einer recht ordentlichen Kulisse von 6.200 Leuten und ist jetzt, wenn es noch so stimmt, ich habe es jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, weil ich glaube jetzt aktuell auch gerade wieder Spiele laufen, ist die U23 auf Platz 7 abgerutscht, jetzt in der frühen Saisonphase, aber ich glaube auch jetzt gerade nochmal Stichwort Transferperiode und Riesenkader und so weiter, also ich mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass die U23 möglicherweise da absteigen könnte, weil die so gepampert werden können, glaube ich, dass das nicht stattfinden kann. Insofern nehmen wir uns jetzt erstmal als Momentaufnahme mit und gucken dann mal, gegen wen spielen eigentlich die großen Jungs als nächstes? Kurz gucken. Ach, Bielefeld auswärts, das ist sozusagen das Spiel.
Das ist an demselben Tag.
Am selben Tag, genau. Bielefeld away. Bielefeld away. Warte mal. Da würde sich ja dann für die nächste Woche eigentlich auch ein Gast anbieten. Weil? wir ja eigentlich kein Spiel nachzubesprechen haben. Ich glaube, Thomas hat dann Kontakt. Ich werde nochmal, wenn der wieder ansprechbar ist, werde ich ihn dann nochmal fragen, ob er da auf dem kleinen Dienstweg mal nachfragen kann. Genau. Gut, dann könnten wir, sofern du einverstanden bist, nochmal auf die U19, U17 und Frauen gucken. Ich glaube,
Sehr, sehr gern.
bei den Frauen hast du dann gleich noch eine Empfehlung. Zumindest hattest du das in der Gruppe geteilt. Also die U19, wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen, dass die bisher noch nicht so viel bzw. gar nichts geholt haben in der A-Junioren, A-Jugend-Nachwuchsrunde und jetzt zu den ungeschlagenen Herthanern mussten und da tatsächlich 5:4 gewonnen haben. Also großen Glückwunsch an die U19, sehr, sehr cool, schönes Ergebnis. Und genau, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie da die Torfolge war. Aber war wohl ein munterer Kick mit dem richtigen Ausgang für die U19. Denn das Ergebnis hatten wir gegen Fürth auch, nur leider andersrum. Genau, und jetzt waren es die ersten 3 Punkte. Und ja, FCM halt auf Platz 6 der Tabelle. U17, da ist es so, dass der Auftakt gegen den VfL Wolfsburg, dass das 1:1 ausgegangen ist. Also jetzt auch noch nicht so furchtbar viel passiert. Genau, und ja, für die Frauen rolle ich den Ball jetzt mal zu dir. Genau.
Gut, und ich gucke panisch, welche von den vielen Dingen bei uns in der WhatsApp-Gruppe jetzt darauf abzielen. Aber was mir aufgefallen ist, und ich kann es nicht immer mit Ton gucken, aber die Frauen haben sehr schöne Inhalte auf Social Media
Ah,
und
okay.
machen da richtig gute coole Videos, und das, worauf ich abziele, war, dass sie die Kulisse, glaube ich, vom Sonntagsspiel genutzt haben und gesagt haben, hey, übrigens, falls ihr es mitbekommen habt, auch für uns hat jetzt die Saison begonnen, und wir haben gewonnen, und es wäre doch total toll, wenn ihr nicht nur ins große Stadion geht, sondern wenn ihr vielleicht auch die Zeit findet, ins kleine Stadion zu gehen. Und damit ist das Gamma-Stadion gemeint. Denn schließlich ist ja Länderspielpause bei den Herren.
Genau.
Und alle fußballverrückten Magdeburger und Magdeburgerinnen hätten ja dann theoretisch auch Zeit. Und ja, das fand ich sehr charmant, und ich hoffe, dass diesem Aufruf ganz viele Menschen folgen.
Ja, ich fand den auch cool. Und das nächste Spiel, wie du schon sagtest, ist jetzt dann am 7.9. Gegner ist ein Aufsteiger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also jedenfalls die SV Eintracht Leipzig Süd im Germa. Überlege gerade, ob ich da möglicherweise. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie unser Wochenende sich gestaltet. Aber da kann man auf jeden Fall mal wirklich mal vorbeigehen. Klar, warum nicht? Und das wäre schon schön, nach dem Auftaktsieg, dann die Mädels dann jetzt auch im zweiten Spiel zu unterstützen. Wäre doch klasse. Genau. War ein cooles Video, das stimmt. Ja. Dann hätten wir dieses Segment eigentlich soweit auch abgeschlossen, würde ich sagen. Und dann haben wir uns jetzt lange vorgetastet zum Fürth-Spiel. Oh mei, 5-4, 4-5. Schöne Grüße an Thomas, der zumindest das Ergebnis richtig hatte, nur leider falsch rum. So. Ja. Kerstin, du hast rausgefunden, dass irgendjemand zu Gast war bei uns, der sonst möglicherweise nicht im Stadion ist, oder?
Ja,
Fangen wir mal so an.
also
Fangen wir mit den leichten Themen an.
wir fangen mal mit den Protokollthemen an, genau. Es begab sich, dass wir uns vor unserem Block befanden und noch mit diversen Menschen ins Gespräch kamen, unter anderem auch über die Aufstellung, die gerade rausgekommen war. Und ich sah Martin Geistert, und der war umringt von einer Traube Menschen und dachte, okay. Und dann erkannte ich nicht nur Personenschützer, sondern auch mittendrin unseren Ministerpräsidenten.
Ach,
Und ich
gucke.
dachte, oh, Hasi, bei uns im Stadion? Okay. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich so dachte, okay, es ist ja jetzt nicht wirklich ein Jubiläumsspiel oder keine Ahnung, Vereinsgeburtstag wird auch erst im Dezember gefeiert, aber wer weiß. Und dann hatten wir von unserem Blog natürlich ja immer, haben wir einen sehr guten Blick aufs Gegenüber und stellten dann sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit fest, dass in Block 10 diverse Tapeten ausgerollt wurden. So. Und das ist natürlich was sehr Besonderes und es fällt natürlich auch auf, weil Block 10 ja, also passieren ja normalerweise keine größeren Dinge.
Ja,
Und
stimmt.
es war auch, ich glaube, insgesamt 5 Tapeten, die in der ersten und zweiten Halbzeit hochgingen. Es waren alles sehr stark auf Diskussionen, die es schon länger gibt, abzielende Dinge. Es war immer klar, der Adressat ist der DFB. Und wir dachten uns, okay, es wird Gründe haben, warum das nun ausgerechnet direkt gegenüber von all den Logen und dem Businessbereich passiert. Und es war auch klar, dass es definitiv Block-U-Tapeten waren, weil es war die typische Größe, es war die typische Schrift. So. Und dann habe ich wirklich erst, ich glaube, das ist einen Tag später, hat der FCM damit erst, hat er das erst bekannt gegeben, dass dann eben nicht nur unser Ministerpräsident beim Spiel war, sondern tatsächlich der DFB-Präsident.
Sie,
Und keine Ahnung, aus der Meldung geht jetzt nicht so wahnsinnig viel hervor. Nur, dass auch diverse Minister und die OB und so mit dabei waren. Vorher haben sie, hat er sich, das finde ich ziemlich cool, die FCM-Ausstellung angeschaut.
ja, es möchte ja wohl sein, wenn er schon einmal da ist.
Ja, und ist von Henne, vom Fanrat, da durchgeführt worden. Und ja, aber wieso, weshalb, warum gerade Magdeburg, das geht natürlich hier nicht draus hervor.
Ja, siehst du, und ich habe, also mein Gedanke bei den Tapeten im Block 10, die wir natürlich auch wahrgenommen haben, war, ob das was zu tun hat mit sozusagen größtmöglicher Fernseh-, also ich hätte jetzt fast Exposure gesagt, jetzt habe ich es auch gesagt, jetzt muss ich mir hier auch ein englisches Blödsinnswort ankreiden lassen, aber sozusagen, um, also das quasi im Block 10 auf der Höhe zu zeigen, um halt sicherzustellen, dass es auf jeden Fall auch in der TV-Übertragung zu sehen ist. Das war so mein erster Gedanke. Und dann ging mir das erst später tatsächlich auch auf, dass es, naja, dass die Gelegenheit eben günstig war, ne? Weil der Adressat der ganzen Nummern ja sozusagen im Stadion war und direkt gerade rüber saß. Genau, also an der Stelle auch wieder coole Aktion. Ich hoffe, ich hoffe, die Sachen werden gehört. Verbandsstrafen ist ja so das große Thema gewesen da und dass sich da halt ein bisschen was tut, das wäre ja schon ganz cool. Genau. Ja, ansonsten,
Warum,
ja, so.
genau, warum jetzt und die Zeit, da werden wir, glaube ich, im sonstiges Teil nochmal kurz darauf eingehen, weil ja in dieser Woche die DFL-Generalversammlung tagt, beziehungsweise tagte. Ich weiß gar nicht, ob die immer einen Tag oder 2 Tage geht. Und von daher war das sozusagen vom Timing her sehr gut gesetzt. Und
Genau. Genau. So, ich kann ansonsten noch berichten, dass ich seit Jahren, ich bin fast auch geneigt, seit mehr als einem Jahrzehnt, keinen so rundum, also vom Spielergebnis mal abgesehen, entspannten Stadionbesuch erlebt habe. Das
das
war
glaube ich.
wirklich, so ganz anders so, also so wirklich ganz anders und tatsächlich auch sehr, sehr angenehm irgendwie. Einfach mit so, also mit ein bisschen mehr Puffer und ein bisschen weniger Stress dann sozusagen an den Platz einnehmen zu können. Und so, das hat mir einfach alles, ja, also hat sehr gut gepasst, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, da schön dann auch quasi Fußball gucken zu können, auch mal die Draufsicht zu haben auf die Tribüne, auf der ich ja nun wirklich lange, lange, lange stand. Und so, also auch das war irgendwie, war ein interessantes und irgendwie auch, ja, auch cooles Erlebnis, so, muss ich schon sagen. Und wir haben ja wirklich, also Thomas und ich haben ja wirklich alles mitgenommen, ja, in dem Spiel. Also alles. Wir sind ein paar Minuten vor Anpfiff, Thomas kam noch später, ich glaube 20 Minuten vor Anpfiff oder so war ich dann halt auf meinem Platz. So und wir sind dann tatsächlich auch, ich glaube, oh, weiß ich nicht, 2 Minuten oder so vorm Ende sind wir dann schon raus. Das hat, also weil ich halt meinen Zug dann erwischen wollte, wieder zurück und so. Und dann haben wir so auf dem Weg nach draußen auch gesagt, okay, das ist jetzt so richtig, alter weißer Mann, geht zum Fußball und will Fußball gucken. So, Stadion-Catering noch mitgenommen, Fußball geguckt, im Sitzen, phasenweise. Oder weit überwiegend, um dann halt wirklich ein paar Minuten vorm Ende zu gehen. Es gab ja tatsächlich auch Leute, die sind dann irgendwie in der 80. schon gegangen, die haben dann halt ein bisschen was
Ja, die haben
verpasst. So,
großes Pech, großes Pech.
selbst schuld, aber als dann halt klar war, also ich glaube tatsächlich, als dieses Tor dann fiel, als es 5:4 fiel, da haben wir dann gesagt, okay, alles klar. dann ist das jetzt wahrscheinlich, ist da jetzt der Deckel drauf. Genau, also haben da wirklich, also so richtig, so einen richtigen Normalo Fußballstadion, also Stadionbesuch halt mitgenommen, das war schon fast grotesk, aber irgendwie ja, hat das an dem Tag, mussten wir das echt mal ausleben. Ich glaube, das wird jetzt die nächsten Male nicht mehr so stattfinden, aber irgendwie muss man sich an diese neu gewonnenen Freiheiten irgendwie, oder ja, es war jetzt Quatsch, aber halt an diese andere Art der Bewegungsfreiheit, sagen wir es so, müssen wir uns, glaube ich, schon erstmal noch gewöhnen. Genau. Gut, zum Spiel, Kerstin. Ich fand ja, dass der Club eigentlich ganz okay anfängt
Absolut.
und sich dann aber einfach ein recht überraschendes und total doofes, aber gut gemachtes Gegentor fängt. So, und so zog sich das ja so ein bisschen irgendwie durch. Ja. Und insgesamt, ich weiß nicht, ich habe dann halt hinterher auch mit Thomas so gesprochen, eigentlich, also vom Gefühl her war das, das klingt jetzt total bescheuert, weil wir 5 Gegentore gefressen haben, ja, aber vom Gefühl her war das eigentlich gar nicht so ein Schle, also es fühlte sich nicht an, wie das Ergebnis aussieht. So. Ne, weil, also, glaube ich, mal mehrere Sachen sagen kann. Zum einen haben wir halt 4 Tore erzielt, was cool ist in der zweiten Liga. Zum anderen Wahnsinnsmoral gezeigt, auch in Unterzahl dann halt dann nochmal zurückzukommen und so weiter. Also da hat die Mannschaft wirklich Herz gezeigt, was ich auch richtig, richtig geil finde. Und das Stadion war ja dann auch nochmal so richtig da. Und irgendwie, also ich weiß nicht, was ich aus dem Spiel machen soll, weil ich irgendwie finde, du kannst nicht gegen Fürth, was ja eine Mannschaft ist, die, mit der wir, also wo wir uns, glaube ich, schon auf Augenhöhe wähnen können, kannst du keine 5 Dinger kriegen. So. Und jetzt weiß ich nicht, was ich aus diesem Spiel machen soll. Kannst du mir helfen? Was hast denn du daraus gemacht?
Ich habe rausgenommen, dass ich tatsächlich auch dachte, cool. Also das ist ein Spiel, da war wirklich viel los, da war viel Engagement. Du hast beiden Mannschaften angemerkt, dass sie Bock hatten, dass sie wollten. Und ich bin auch in die Halbzeitpause gegangen. Und dachte, okay, es ist hier eigentlich alles noch komplett offen.
Genau, ja.
Wir haben noch jede Chance, das irgendwie gut nach Hause zu bringen. Ja, habe ich mich in der ersten Halbzeit auch schon über verpasste Chancen geärgert. Natürlich. Because it's the FCM. Und hatte aber noch nicht das Gefühl, dass uns das irgendwie nochmal in den Allerwertesten beißt. Einfach weil ich das Gefühl hatte, unsere Offensive ist gut drauf. Das wird so. Und ja, und diese zweite Halbzeit war irgendwie sehr, sehr irre.
Ja.
Wir hatten diverse Gespräche über, ab wann kriegt man Herzinfarkte im Stadion? Wie erkennt man die? Was sollte man dann tun? Und ja, ich muss ehrlich gestehen, ich war schon sehr lange nach einem Spiel nicht mehr so niedergeschlagen. Also
Echt, ja?
dieses
Okay.
Spiel hat wirklich was mit mir gemacht und ich war diese Enttäuschung hinterher, das hat lange, lange gedauert, bis ich die ablegen konnte.
Okay, krass. Ich war, also das ist total interessant. Ich habe mich auch geärgert, aber irgendwie, wie gesagt, ich habe da irgendwie auch viele Dinge gesehen, die ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. So, und habe das dann, also bin jetzt noch nicht in Alarmstimmung, sagen wir mal so. Und das finde ich komisch, weil wenn du halt gegen Fürth 5 Dinger kriegst, dann müsste man eigentlich anfangen nachzudenken. Passiert aber nicht. Also irgendwie habe ich da immer noch ein Vertrauen, weil ich eben, wie gesagt, recht viele gute Dinge gesehen habe. Und du sagst, hast es ja auch angesprochen, ne? Halbzeit 1, da gibt es erstmal das Tor von Holmström, was mich wahnsinnig gefreut hat. Und das war ja auch genau vor uns so, ja, also das konnten wir dann auch in der Entstehung und im Abschluss gut sehen. Und auch da wieder schöne Grüße an Thomas, der auch sofort sagte, ist das geil. Also ein Mittelstürmer macht einfach Mittelstürmer-Dinge. Ich habe mich für den Burschen so gefreut. Hatte vor allem noch, wie gesagt, weil wir es ja in der Entstehung sehen konnten, nach dem Anspiel, was er da bekommen hatte, so das Gefühl, oh, der verstolpert das jetzt. Und dann legt er sich den Ball aber hin und knallt ihn da mit rechts da in die Maschen. Das war stark. Davor gab es ja, glaube ich, noch diese Situation mit Ulrich, wo er in der Mitte verpasst und eben diesen Pfostenschuss von Grieb, in den ich wirklich schockverliebt bin. Das ist schlimm. Also ich war lange nicht mehr in einen FCM-Spieler, ich fand lange nicht mehr einen FCM-Spieler so geil wie Rajan Grieb, alter Verwalter, der ja dann später auch noch mehr oder weniger aus dem Nichts alleine da nochmal den Anschluss herstellte. Also allein für den hat sich die Transferperiode echt gelohnt, aber der ist der Hammer, der Mann. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur so eine, ich hoffe, dass das einfach sein Level ist. So, weißt du? Und dass er jetzt nicht Lust hat, in der Winterpause in die Bundesliga zu wechseln oder so. Das wär schon doof. So, ja, und vor allem, weißt du, das Ding ist auch, ich glaube, ich habe jetzt keine Statistik hier, ne, habe ich jetzt nicht angeguckt, aber das, so gefühlt hat Fürth genau 5 Mal aufs Tor geschossen. So.
Ja. Ja, die hatten 6 Torschütze oder 7
Ja, geil.
maximal. Wirklich
Ja.
nicht mehr. Wirklich nicht mehr.
So, und dann sind die da alle drin, ja. Und wenn du das,
Ja.
wenn du das durchguckst, auch alles so Sachen, na gut, jedes Tor ist im Endeffekt vermeidbar, aber wo du dir auch so denkst, ja, beim 0-1 lässt Mathiesen den Footcoy außen, also laufen, so. Wo man da aber auch sagen muss, dass Rogota den super in Szene setzt, also das ist auch nicht so leicht. Gut gemacht. So, dann wie gesagt, das 1-1-1, das Holmström-Tor, sehr, sehr geil. Und ich hoffe wirklich für den Kollegen Aal Holmström, dass da jetzt einfach mal ein Knoten geplatzt ist. Und wir waren uns dann auch relativ einig, dass dem das ja total gut tun muss, von Anfang an zu spielen, jetzt erstmal dieses Tor gemacht zu haben,
Ja.
dann noch ein zweites zu machen. Also, zumal es ja dann auch nochmal die Gerüchte gab, der soll verliehen werden oder gleich ganz abgegeben werden oder so, oder ja dann durchaus auch als Transferflop gelten kannst, wenn das dann passiert. Hat mich einfach gefreut und es waren einfach auch, also das zweite Tor war ja fast noch geiler. Da dieser lustige Flugkopfball hat mich einfach mega gefreut. So. Naja, und dann, wie gesagt, zweite Halbzeit, das Ding mit, also das 2 zu 1 ist für mich zu 97,5% Dominik Reimanns Tor, so, weil da im Vorfeld sich ja der Geschwill. Also klar, ne, Geschwill lässt sich, er hat den Ball geklärt, er lässt sich den von Felix Klaus, der das halt dann auch gut macht, weil er nachsetzt, nochmal abluchsen. Und wenn das dann so ist, dann muss Domo Reimann bitte die kurze Ecke zumachen. Also da bin ich an der Stelle mal sehr, sehr klar. Das ist also sein Tor. Und so, dann steht es da 2-1. Dann also 2 Minuten später, Aal Holmström schlägt zurück. Und dann, also wenn man ein Tor malen könnte. Ganz ehrlich, wenn es nicht der Gegner wäre, würde ich mir das Footgold-Tor zum 3-2, glaube ich, aufhängen. So. Weißt du, das war, also kannst du dich an das Tor erinnern? Der kriegt den ja im Strafraum, und der Ball darf den nicht erreichen. Den musst du vorher klären einfach, aber in dem Moment, in dem er den am Fuß hat, den Abschluss kannst du nicht halten. Das sieht er nicht. Der hat ja einfach megamäßig genau gepasst. Naja, und dann das 4-2 von Klaus, da habe ich dann halt wirklich auch gedacht, okay, jetzt ist hier das Ding durch. Naja, und dann können wir uns alle wirklich glücklich schätzen, Raja und Grieb in unseren Reihen zu haben, weil das halt ein Spieler ist. Barış Artık ist ja so ein bisschen so ähnlich, wobei ich finde, Grieb ist dann nochmal krasser. Der kann ja wirklich aus nichts einfach ein Tor machen. So. Weißt du? So. Naja, und dann war halt Stadion da. Das war dann schon cool. Das hat dann schon Spaß gemacht. So, und auch das 4-4 von dem Pesch. Geil.
Ich habe mich so gefreut. Ja.
Schnell
Ja.
geschaltet, mitgedacht. So, klack ist das Ding drin. 4-4. Und dann denkst du schon so, ja. Also ein Punkt, jetzt nach dem Spielverlauf ist dann eigentlich auch okay. Ja, naja. Und dann macht Fürth halt Fürth Dinge. Und weißt du was? Ich habe mich erinnert gefühlt an die Saison 2018, 2019. Da ist uns das mit Fürth ja schon mal passiert. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da haben wir auch bis ganz kurz, also da haben wir sogar geführt bis ganz kurz vor Schluss und kriegen dann in den 90. und 92. oder sowas, glaube ich, noch die 2 Gegentore in Fürth. Und verlieren das da. Also irgendwie kam mir das ein bisschen bekannt vor. Ja, macht er da halt das 5-4. Und wie gesagt, da war dann der Stecker gezogen. Und ich weiß nicht, hast du dann nach dem Spiel dir noch irgendwelche Statements angeschaut? Weil ich nämlich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass der Kollege Fiedler wohl alles andere als erbaut war von dieser Defensivleistung.
Na, ich kann mich jetzt nur, weil ich es vorhin noch mal geguckt habe, die Zusammenfassung von der Sportschau mich daran erinnern, die zum einen sehr spektakulär war, weil ich weiß nicht, irgendwer von Fürth gefragt wurde. Einige ihrer Teamkollegen sind gerade an mir vorbeigegangen und haben gesagt, das war das beste Spiel ihrer Karriere. Sehen Sie das auch so? Wo der dann auch so sagte, naja, ich sag mal so, wir haben 4 Gegentore bekommen. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das das beste Spiel der Karriere ist. Und ich dachte so, das fand ich war so schön, herrlich, erdend. Ja,
Ja,
und dann hatten sie Aal Holmström und der auf Englisch antwortete, dass er natürlich total happy ist, dass er diese 2 Tore gemacht hat und so und angekommen. Aber ich habe ehrlicherweise, ich wollte mir diese PK nicht antun. Also
okay.
das habe ich, das wollte ich an dem Tag dann nicht mehr, weil ich wirklich auch wir haben ja da vor ein paar Wochen drüber gesprochen, warum es jetzt diese sehr langen Nachspielzeiten gibt. Und das Spiel hatte ja auch genügend Aufreger, dass klar war, das summiert sich, das summiert sich, das summiert sich so. Und als diese 10 Minuten angezeigt
Ja.
wurden, dachte ich schon, eieieiei. Ist dann, wenn in der 93. der Ausgleich fällt, natürlich wahnsinnig toll. Genau dafür hast du dann eben die Chance, auch nach 90 Minuten noch weiterzuspielen und eben sowas möglich zu machen. Und dann haben aber leider eben auch die Gegner die Chance, dann nochmal Dinge möglich zu machen. Und das taten sie dann. Und das
Absolut.
war innerhalb von diesen 5 Minuten, Das war irgendwie einfach wie so eine kalte Dusche, weil ich bin bei dir. Es waren ja am Anfang alle sehr, ja, das müssen wir ziehen und das ist Fürth und ach und lockere Geschichte. Ne? Ich glaube, an diesem Punkt, als der Ausgleich kam, waren ja alle so weit, dass sie dachten, Gott, bitte lass uns das jetzt irgendwie durchstehen, park den Bus, wir müssen diesen Punkt halten.
Ja,
So.
genau. Ja.
Und wenn das sozusagen eigentlich allen im Stadion klar ist und der Gegner sich denkt, naja, aber wir lassen jetzt trotzdem nicht nach und wir werden das jetzt hier auch nicht austrudeln lassen, dann passieren halt solche Sachen. Und ja, also wie gesagt, das so angefressen, wie Fiedler wirkte, also ist ja gezeigt worden, als das dann der Gegentreffer dann fiel, dass da diverse Dinge noch herhalten mussten, gegen die er dann trat, kann ich total verstehen. Kann ich
Ja,
total verstehen.
drehst halt durch als Trainer, natürlich. Klar.
Und deswegen bin ich vielleicht auch, weiß ich nicht, bin ich deswegen überrascht, weil du gesagt hast, dich hat das gar nicht überrascht, dass wir nochmal so zugeschlagen haben und so weiter. Ja, und es gab ja auch genügend Stimmen, die gesagt haben, an der Stelle müssen wir uns verbessern, an der Stelle müssen wir uns verbessern. Aber es wirkt jetzt so, es hat halt diesen wahnsinnig starken Offensivschwerpunkt. Und ich kann halt, habe halt gerade gar kein Gefühl, dass, wenn alle gesund und alle fit sind, dass sozusagen all die Menschen, die da sind und defensiv spielen, dass die dann auch ihren Job ordentlich machen.
Ja, also da bin ich wirklich entspannt so, weil ich mir so denke, naja, wir haben halt mit dem Gashville jemanden, der jetzt der Bundesliga-Erfahrung hat, haben wir dazu bekommen, Daniel Heber kommt zurück. Also ich glaube, du bist defensiv schon okay eingestellt und ich hätte das jetzt auch, glaube ich, für ein komisches Zeichen gehalten, so in die Mannschaft rein, wenn du jetzt halt plötzlich so ganz kurzfristig nach den Ergebnissen und vor allem nach dem Fürth-Spiel, das war ja alles das gleiche Wochenende, dann halt irgendwie sagst, okay, wir präsentieren euch jetzt hier nochmal den krassen Innenverteidiger oder den krassen Defensivspieler. Das kann ich verstehen, das nicht zu machen in dem Moment, so als, weil das ein bisschen aussehen würde wie ein Pa also aussieht wie ein Panikkauf und ich glaube, dass der FCM wirklich auch gut damit beraten ist, eben, oder wir alle, dem Fiedler eben auch die Zeit zu geben, dass sich da die Abläufe auch in der Defensive dann eben einspielen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel das Spiel es jetzt war. Ich glaube, oh, hilf mir.
Ah, genau, das
Genau.
war's.
Genau, also wir sind ja, also wir sagen, wir sind noch ganz am Anfang der Saison so. Und
Das war das vierte Punktspiel.
naja, hätte ich jetzt auch gedacht, ich habe es mich aber nicht getraut, auszuposaunen. Wir sind noch ganz am Anfang der Saison. Ich glaube, da werden sich viele Sachen schütteln und auch das ist für mich, das ist genau wie die Torhüterposition. Das ist für mich jetzt eine Sache, wenn man da in der Winterpause der Meinung ist, noch was machen zu müssen, dann wird man das sicherlich dann irgendwie aufgleisen. Das ist so die eine Sache und die andere Sache ist, ich habe jetzt keine Ahnung, wie diese Transferdiskussionen sind. Ne? Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sowas ein bisschen länger dauert. Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert, dass du irgendwie bei einem Verein anrufst und sagst, wir wollen den Spieler haben. Dann sagt der Verein, jo, alles klar. Und dann machst du den Vertrag und dann ist das eine Sache von 10 Minuten. Sondern ich vermute mal, jetzt völlige Spekulation meinerseits, dass das vorbereitet wird und dass du dann eben auch in Gesprächen bist und so und dass es dann eben auch eine Idee gibt, wie du den Kader eben verändern willst. Und naja, dann wird halt irgendwann, werden dann halt eben Spieler vorgestellt, die jetzt nicht gerade eben plötzlich von der Straße weg verhaftet wurden, sondern das wurde dann schon ein bisschen länger vorbereitet. Also so erkläre ich mir das. Und deswegen war ich da gar nicht irritiert, dass wir jetzt nur eine, sozusagen, dass wir da jetzt nur Offensivkräfte präsentiert haben. So, also das erklärt sich für mich an sich. Genau. Ja, und auch gerade, wie gesagt, jetzt nach, klar war das ein Freakspiel, ne? So, aber weiß nicht. Ich glaube, wir sind da wirklich, also wirklich gut beraten, da den sprichwörtlichen Ball immer mal noch ein bisschen flach zu halten, wenngleich es natürlich ärgerlich ist, dass du gegen Fürther die Punkte nicht holst und so. Aber ich glaube wirklich, das war auch so das Gefühl, als ich dann aus dem Stadion rausgegangen bin. Ich dachte so, das muss schon noch werden. Also heute hat die Offensive funktioniert, Defensive nicht. Wir hatten unter Tietz solche Sachen auch ganz am Anfang und so. Und das wird sich einpegeln, da bin ich mir sehr, sehr sicher. So sagt eigentlich der Berufspessimist, aber das ist
Ja,
mein
und
positiver Ausblick. Ja.
zumal es ja auch trotzdem auch genügend Dinge gab, die cool waren.
Klar,
Also
genau.
ich fand Herrn Hürri, ich nenne ihn
Ja.
jetzt nur noch Hürri, mega. Ich fand auch Ulrich, hatte von Anfang an gespielt, ja, den, der war, naja, Rayon sowieso, mein Gott. Also und ich hatte auch wirklich das Gefühl, wow, heute kriegen wir so richtig was für unser Eintrittsgeld. Das
Ja.
darf man ja auch nicht, das darf man ja auch nicht unterschlagen. Ich meine, wir haben 9 Tore gesehen, die meisten waren wirklich sehr schön anzusehen.
Objektiv ist das so, ja. Viel halt leider
Objektiv,
nur die,
Objekt, wenn man,
ja.
ja.
Vielen halt nur mehr auf einer Seite, auf einer Seite, wo sie nicht hätten fallen dürfen. Ja.
Genau.
Stichwort
Genau,
Hüri.
das ist der Punkt.
Thomas nennt ihn ja liebevoll Finn Air. Finde ich auch geil. Geiler Typ, geiler Spieler. Also Typ weiß ich nicht, kenne ihn nicht persönlich, aber geiler Spieler. Ich habe Silas Gnacker 0 Minuten vermisst in dem letzten
Yep.
Spiel. So.
Yep.
Was auch komisch klingt, weil wir ja immer noch 5 Gegentore bekommen haben. Aber also den ganz, ganz stark. Den kannst du ja gar nicht pressen. Also der ist ja. So, kommt alle. Es ist mir egal, ich behalte den Ball trotzdem am Fuß. Also wirklich, wirklich beeindruckend, richtig cool. Was nicht beeindruckend, aber interessant im Stadion war, war die gelb-rote Karte für Alex Neuenberger.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das bei euch im Block war, aber bei uns war das so lustig. Das fand ja nun, das ist ja, das finde ich ja im Fußball sowieso immer so geil. Das fand ja nun statt, relativ weit weg von da, wo wir saßen, ne? Also er war ja so mehr oder weniger vor der Nordtribüne. So, und dann hatten natürlich alle sofort eine Meinung. Und aus meiner Perspektive, also als die Situation stattfindet, da habe ich auch so gedacht, das ist ein Foul, es muss einen Elfmeter geben, also so. Und dann fingen alle an, sich aufzuregen und auf den Schiedsrichter einzuschießen. Und Schiedsrichter ganz größtes Problem überhaupt der Welt und Job verfehlt und tralala. Und ich habe dann in den Discord geschaut und da gibt es ja dann auch immer Leute, die das Spiel am Fernsehen verfolgen und die haben dann alle, also einige haben sofort geschrieben, klare Schwalbe, also da war gar nichts. So, und dann finde ich das immer super spannend, was das dann im Stadion für so eine Dynamik nimmt. Also der Schiedsrichter macht's richtig, ne? Also sieht die Schwalbe, gibt eine gelb-rote Karte, macht jetzt nichts falsch, ahndet das Vergehen und ist dann aber trotzdem der dümmste Mensch im ganzen Stadion und wird da halt permanent runtergepfiffen und dumm gemacht. Das finde ich jedes Mal wirklich unterhaltsam und ich möchte irgendwann mal, es wird nie passieren, aber ich möchte irgendwann mal Alex Neuenberger fragen, was da eigentlich durch seinen Kopf ging, als er beschlossen hat, so Leute, jetzt hebe ich ab. Tschö. So, weil Entschuldigung, aber es ist die dümmste Schwalbe, die ich lange seit langem gesehen habe. Das geht nicht. Das war nicht cool. Interessant war aber auch, dass ich dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand nicht, dass man das groß gemerkt hat, dass Fürth einer mehr ist. Oder?
Das ist ja das Erstaunliche. Ich habe ja irgendwann vor einigen Saisonen habe ich ja die These aufgestellt, dass wir nicht gut sind, wenn wir in der Überzahl sind, weil uns das komplett irritiert, wenn die anderen nur noch zu 10 sind, dass ich es aber immer großartige Kampfleistungen finde, wenn wir aus irgendwelchen Gründen mit einem Mann weniger auf dem Feld stehen.
Ja.
Und das war dieses Mal auch genauso. Und es kam ja zu einem Zeitpunkt, da hatten wir ja noch ein bisschen was zu gehen. So. Und dieses, dass sie sich gestraft haben. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, warum diese Enttäuschung hinterher so groß war. Einfach, die haben sich gestraft. Sie sind halt mehrfach zurückgekommen. Und dass das dann eben in der vorletzten Minute quasi pulverisiert wird.
Na, siehst
Das,
du, und ich habe genau, das ist total spannend, weil ich genau bei mir den gegenteiligen Effekt feststelle. Also je mehr wir jetzt darüber sprechen und je länger ich darüber
ja.
nachdenke, desto mehr stelle ich fest, dass das im Prinzip, also genau das, was du gerade gesagt hast, sozusagen dieses Herz, dieses Zurückkommen, sich zurückkämpfen, nicht aufgeben, bis zum Schluss wirklich versuchen, das Ding noch zu ziehen. Das ist ja für mich ist das wichtig, für mich ist das irgendwie ein Wert, den ich sehen will von meiner Mannschaft. Das spielt für mich eine Rolle. Und das habe ich da gesehen und das hat für mich tatsächlich, also für mich hat die Enttäuschung über das Ergebnis tatsächlich so ein ganz kleines bisschen abgepuffert, weil ich irgendwie so dachte, die Mannschaft hat ihr ganzes Herz auf den Platz gelassen und das ist mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und es war dann eben die andere Mannschaft ein Tor besser oder unsere Defensive ein Tor schlechter, halt scheiße, klar ärgerlich. So, aber im Prinzip, bis auf diese 5 Aussetzer, kannst du der Mannschaft wenig vorwerfen, so, ne? Und
Ja, das stimmt.
da finde ich, ja, und das finde ich wirklich, wirklich spannend, wie sozusagen das gleiche Ereignis zu sehr, sehr unterschiedlichen Emotionen führt, ja. Aber ja.
Ja, aber jedes Gefühl ist es wert, gefühlt zu werden. Und
Richtig.
von daher bin ich aber völlig bei dir, dass wenn der Eindruck bleibt, das ist eine Mannschaft und es ist tatsächlich eine Mannschaft.
Ja,
Ja,
genau.
und es sind nicht alles nur Individualisten, sondern es ist eine Mannschaft, die weiß, worum es geht. Das ist das Ziel. Und darum spielen sie. Und wenn ich das bei jedem Heimspiel sehe, dann freue ich mich einfach so.
Ja, und den Grieb würde ich am liebsten in so eine riesengroße Weinkiste tun. Also so, weißt du, die so ausgestopft ist, also schön weich und so. Also den da einfach immer
Ja.
reinpacken, wegschließen, gut versorgen und wirklich nur zum Fußballspielen rauslassen. Ja, so. Also, ja, wie gesagt, vielleicht bin ich ein kleiner Fanboy, aber merkt man kaum, denke ich mal.
Geringfügig, geringfügig.
Okay, so das so viel also zu Fürth. Ich überlege gerade, hier auf unserem Sendungsplan steht jetzt eigentlich nichts Spektakuläres, was wir noch erzählen können. Haben wir noch irgendwas unterschlagen aus der Partie? Glaube nicht. Tore haben wir besprochen. Alex Neuenberger haben wir besprochen. Sehr ärgerlich. Den Aal haben wir besprochen. Finnair haben wir auch besprochen. Glaube, das passt. Oder? Gut. Dann sind wir ja schon im sonstigen Segment angekommen. Das ist ja nicht zu fassen, denn wir haben kein Spiel vorzubesprechen. Aber wir haben ja einige Themen. Und jetzt möchte ich ganz gerne schon auch ja, unserem Podcast-Paten sozusagen hier das Forum geben und endlich mal zu seiner Frage kommen, die wir ja in der letzten Woche so ein bisschen ausgespart haben, was damit zu tun hatte, dass wir 10 Minuten Vorbereitungszeit hatten, weil ich euch einfach diese Mail sehr, sehr spät zugeleitet habe. Genau, also Norbert möchte von uns wissen, hatte ich letzte Woche ja schon angeteasert, wie steht ihr in Bezug auf unseren FCM zu einem Sponsor aus dem Bereich Rüstung beziehungsweise zur Bundeswehr? Und ich glaube, wir können es konkreter auf die Bundeswehr beziehen, denn er hat, also die Mail war ein bisschen was länger und er hatte da eben eine Erfahrung beim Handball gemacht, wo Norbert sich auch ein bisschen engagiert und da gab es eben wohl auch ein Sponsoring der Bundeswehr und das fand er nicht gut und das hat ihn dann zu der Frage hier veranlasst, wie wir dazu stehen. Ich finde die Frage nicht leicht zu beantworten. Deswegen frage ich erstmal dich so, wie hast denn du dich dem Thema überhaupt genähert? Also aus welcher Perspektive würdest denn du die Frage beantworten wollen?
Ja, es gibt viele Wege, wie man sozusagen sich dieser Frage nähern kann. Und wenn man es erstmal ganz platt sagt, ist Geld Geld.
Okay.
Und wenn man es dann abschichtet, kann man natürlich sich überlegen, gibt es für meinen Verein Geldgeber, die nicht so gern gesehen sind, weil ich vielleicht bestimmte Werte in meinem Leitbild oder in meiner Satzung zu stehen habe, die bestimmte Sponsoren oder Spender ausschließen. Gibt es ja einfach vielleicht auch Geldgeber, mit denen man als Verein gar nicht in Verbindung gebracht werden möchte? Und natürlich dann auch die Frage, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel mich öffne für Sponsoren eben aus diesem Umfeld? Und ich glaube, der erste Gedanke, der kam, glaube ich, nicht nur mir, ist ja das Beispiel von Borussia Dortmund letztes Jahr,
Mit Rheinmetall, ne?
was ja in der aktiven Fanszene sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, wo es, glaube ich, auch Spruchbänder und Tapeten gab, als die Saison dann begonnen hatte. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Also, ob es dieses
Ja,
Engagement noch gibt oder nicht.
kann ich auch gar nichts, kann und werde ich auch gar nichts zu sagen, habe ich überhaupt gar keinen Einblick, weiß ich wirklich gar nichts zu. Ja.
Das ist sozusagen die Seite, wenn es dazu schon Regelungen gibt, super. Wenn es die nicht gibt, dann ist sozusagen jedes Vereinsmitglied oder jeder Fußballfan oder Sportfan auf sich selber zurück quasi geworfen und muss halt selbst eine Haltung dazu entwickeln. Und das ist natürlich komplizierter, weil wenn ich zum Beispiel auf mich persönlich schaue, war in einem früheren Leben mit einem Bundeswehrsoldaten liiert und habe logischerweise in dieser Zeit über ganz viele Themen nachgedacht und bin mit über ganz viele Themen in Berührung gekommen, über die ich vorher nie nachgedacht habe. So, weil man sich auch gut einrichtet so in seinem Leben und in seiner Bubble. Aber ich glaube, spätestens durch die Tatsache, dass es einen Angriffskrieg auf europäischem Boden gibt seit ein paar Jahren, der gar nicht mal so weit weg ist und der viele Auswirkungen auch auf unser alltägliches Leben hat, ist das Thema Landesverteidigung auf einmal ein ganz anderes. Und Auch in der vergangenen Woche hat ja der Bundestag, oder war es in dieser Woche? In dieser Woche hat der Bundestag ja auch beschlossen, zur Wehrpflicht in bestimmten Abstufungen zurückzukehren. Und auch das hat ja Gründe. So. Und ich werde jetzt hier keine große global galaktische internationale Politikvorlesung halten. Da sind wir auch nicht sozusagen das richtige Forum. Aber wenn man die Bundeswehr zum einen als eine Einrichtung sieht, die am Ende für die Landesverteidigung dient und dass man eventuell erwartet vom Staat, dass er sich auf diverse Szenerien auch einfach mal vorbereitet, ist die Bundeswehr am Ende ein wichtiger Arbeitgeber. Und ich glaube, dass sie das Thema vor allem gerade als vorsichtig, es kommt ein englisches Wort, es ist kein Blödsinnswort, aber es ist Englisch, als Employer Branding sehen, nämlich sich zu positionieren als ein Arbeitgeber. So. Und das machen ganz, ganz viele Partner, sowohl beim SCM als auch beim FCM, einfach weil sie wissen, durch die Fernsehübertragung, aber auch durch die Menschen im Stadion, in der Halle, erreichen sie so viele Menschen, die sie vielleicht auf herkömmlichem Wege gar nicht mehr erreichen. Und Fachkräftemangel überall, aber wie gesagt, ich schweife ab. Ich kann es nicht per se ablehnen, weil ich einfach mir denke, ich fände es im Notfall schon schön, wenn da andere Leute sind, die für mich und meine Sicherheit erstmal irgendwie ihren Kopf hinhalten. So, das sind Gedanken, die man sich nie machen möchte. Man möchte immer in Frieden leben und wir sind eine Generation, die das zum Glück auch bis jetzt erlebt hat. Aber wir können nicht so tun, als wären sämtliche kriegerische Konflikte etwas, was auf anderen Kontinenten stattfindet und es hat mit uns nichts zu tun.
Ich bin in einer ähnlichen Ecke. Ich habe mich dem ganzen Thema ein bisschen aus einer anderen Richtung auch genähert und nehme jetzt mal das Ergebnis vorweg. Also ich glaube, ich fände das nicht geil, aber also wenn sozusagen es die Bundeswehr Trikotsponsor wäre, beispielsweise beim FCM, fände ich jetzt persönlich nicht cool, aber könnte, also fände es auch, also ich fände es persönlich nicht cool, ich fände es aber okay, wenn es Sinn ergibt. Also so, so, und will es kurz erklären. Ich habe sozusagen, also erstmal, als ich die Frage gelesen habe, hatte ich sofort ein Störgefühl. Und ich finde, ein Störgefühl ist immer ein super Ausgangspunkt, um über Sachen nachzudenken, weil man dem dann nämlich nachspüren kann. So, und dann habe ich so gedacht, okay, warum reagiere ich da erstmal körperlich drauf? So, und das hat natürlich was zu tun mit dem ganzen Thema Bundeswehr. Das hat ganz sicher auch was damit zu tun, dass ich ja nun auch Vater bin und mir dann natürlich auch so meine Gedanken mache, also auch aus dieser Perspektive. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, jetzt die Vorstellung, dass meine Kinder mal irgendwann mit einer Waffe in der Hand irgendwo durch irgendwelche Schützengräben robben müssen, ist jetzt kein schöner Gedanke. So, ich glaube, aus der Ecke kam das Störgefühl. Und dann habe ich mich gefragt, okay, jetzt weiß man ja, oder kann man wissen, wenn man da rechts und links immer mal so ein bisschen was liest, dass ja die Bundeswehr ohnehin im Moment, und das ist, glaube ich, auch richtig so, im Rahmen irgend so einen, ich weiß nicht, ob das ein Projekt ist oder ein Aktionsplan, aber es gibt ja sozusagen eh schon Aktivitäten der Bundeswehr, die entsprechend mit Landräten, Stadträten und so weiter. Ja, eben vor dem ganzen Hintergrund also den du gerade skizziert hast, da geht es dann eben zum Beispiel um die Frage, welche Straßen in einer Kommune unbedingt für Versorgung, also sehr gut geeignet sind für Versorgungs Dingsies und so und dann entsprechend schützenswerter werden und so weiter. Also diese Debatten gibt es und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich eben auch in diese Idee von, okay, wir müssen jetzt, es gibt eine gewisse Dringlichkeit und wir müssen im Prinzip auch das Thema Bundeswehr wieder stärker in die Öffentlichkeit holen, dass diese Gedanken, also da auch in so Sponsorings einzusteigen, auch aus dieser Ecke kommen, also einfach sozusagen präsenter zu sein. Und wie du sagst, Employer Branding und so weiter, weil letzten Endes ist ja die Bundeswehr einfach auch ein Arbeitgeber und ich kann dann zudem, also natürlich ein besonderer Arbeitgeber schon klar, aber im Endeffekt ist es ja so. Und ich kann dann letzten Endes zu der Haltung, naja gut, wenn Leute sich dafür entscheiden, sich dort ausbilden zu lassen und diesen Weg zu gehen, dann ist das eine Entscheidung, die ich respektiere und die eine Entscheidung, die individuelle Entscheidung der Leute ist. So. Und dementsprechend, warum dann nicht auch für diesen besonderen, aber eben Arbeitgeber dann entsprechend auch werben. Plus, wie gesagt, alles das, was du gesagt hast, da würde ich gar nicht widersprechen. Und dann habe ich mich gefragt, ob es für mich in der Frage, sollte der FCM jedes Sponsoring machen, eigentlich einen Unterschied gibt zwischen also Bundeswehr steht auf dem Trikot oder ein Wettanbieter steht auf dem Trikot oder einen, weiß ich nicht, Alkoholhersteller.
Ja. Ja.
Und ich glaube tatsächlich, ich hätte mit der Bundeswehr weniger Probleme als mit einem Wettanbieter. So. Mhm. Und ich sage dir auch warum. Das Thema Bundeswehr, das bewegt mich individuell. Da kann ich eine Haltung zu haben. Andere werden das anders sehen und ich werde jetzt hier keine, also nicht Soziologie-Grundlagenvorlesung aufmachen, aber natürlich hat das ganze Thema, also natürlich ist das auch sozusagen, ist das ganze Thema her ja auch eine Profession, weil die einen gesellschaftlichen Wert bedienen, nämlich Sicherheit und so weiter. Also Landesverteidigung, alles das, was du gesagt hast, so. So, und aber Wettanbieter oder Leute, die Alkohol verkaufen, sorgen dafür sozusagen, dass Menschen süchtig werden und sozusagen ihr Leben kaputt geht. So, jetzt mal sehr, 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 sehr kurz gesprochen. Das ist für mich was anderes. So. Und deswegen hätte ich, glaube ich, ich hätte da immer noch ein Unbehagen, ich hätte aber weniger ein Problem damit, wenn die Bundeswehr Sponsor wäre. Was anderes wiederum, nochmal was anderes, glaube ich, vom Gefühl her, wäre sowas wie Rheinmetall.
Ja.
So, weil, also jetzt die Vorstellung, dass mein Verein seine Brust hergibt für jemanden, also für eine Firma, die Waffen herstellt, mit denen Menschen getötet werden, da hätte ich ein Problem mit. So, da hätte ich ein Problem mit. Bei der Bundeswehr nicht ganz so, komischerweise. Und ich wundere mich selber, dass ich sozusagen an der Stelle rausgekommen bin, weil ich, glaube ich, ohne da groß drüber nachzudenken, sofort gesagt hätte, fände ich scheiße, würde ich sofort bei der MV und hier und Protest und tralala. Und dachte mir so, naja, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Also, Norbert, um deine Frage zu beantworten, ich fände es nicht cool, aber ich würde es akzeptieren können. So, genau. Ja. Ja. Würde mich interessieren, wie unsere Hörerinnen und Hörer das eigentlich sehen. Und oder die Unterstützerinnen und Unterstützer im Discord. Also, das wäre mal ein Thema, mal wieder ein Thema, wo ich sehr an Feedback interessiert wäre, wie ihr das seht. Ja. Wie da eure Haltung zu dem ganzen Bundeswehrthema als Trikotsponsor, wohlgemerkt. So. Puh, das war jetzt gerade, ich fühle mich jetzt wie nach so einem Uniseminar irgendwie. Einigermaßen erschöpft, keine Ahnung. Ich hoffe, Norbert, dass wir die Frage jetzt einigermaßen, also sozusagen gut, gut beleuchtet haben. Und wenn du magst, kannst du uns ja auch nochmal eine Rückmeldung geben dazu. Und ansonsten, Kerstin, würde ich fast sagen, wir gehen jetzt hier nochmal die Punkte durch, die wir, also es sind ja im Prinzip alles so Berichtspunkte, die wir noch haben. Ne? Unter anderem über den Bundeskanzler, der es jetzt auch in unserem Podcast geschafft hat, endlich. So, ich nicht weiß, ob ich das gut finde, aber das hast du da reingeschrieben, also musst du davon darüber auch reden. So.
Das ist, wir haben es ja vorhin schon kurz angeteased, dass in dieser Woche die DFL-Generalversammlung stattgefunden hat und dort diverse Themen besprochen wurden. Und im Zuge dessen gibt es ja wahrscheinlich auch bei sowas von einer Tagung immer am Abend zuvor ein lustiges Beisammensein. Und bei dieser Abendveranstaltung sprach tatsächlich der Bundeskanzler. Er hat, was ich cool finde, sich für die 50+1-Regel ausgesprochen. Denn er sagt, und ich zitiere, die feste Verankerung zusammen mit den Vereinen ist und bleibt wichtig.
Okay.
So, ihm ist bewusst, dass es im Hinblick auf die Kapitalausstattung und natürlich im Wettbewerb mit vielen anderen europäischen Vereinen, dass das eine Grenze sein kann. Aber, so Merz, Fußball sollte, wie ich finde, ein Vereinssport bleiben, in dem die Vereine eine starke Rolle spielen. So, das muss ich erstmal sagen. Finde ich gut. Warum wir aber darüber sprechen, und jetzt wird es ein bisschen juicy.
Juicy ist ein gutes englisches Blödsinnswort.
Ja.
So.
Er hat in seiner Rede auch an die Vereine appelliert, für ein sicheres Stadionerlebnis zu sorgen.
Na, wie viel sicherer soll es noch werden?
Ich zitiere, wir müssen ein gemeinsames gesellschaftspolitisches Interesse daran haben, dass die Stadien sicher sind, dass wir das, was dort von den Fans kommt, einigermaßen unter Kontrolle halten.
Aha.
Auch die Fanszene wird nicht einfacher, aber auch diese Szene ist Ausdruck der gesellschaftspolitischen Entwicklung, sogar der parteipolitischen Entwicklung, die wir in Deutschland sehen.
Ist der besoffen? Also ja, aber gut.
Es müsse im Interesse aller Beteiligten sein, dass es vor allem auf den Sport, auf das Spiel, auf die Mannschaften ausgerichtet bleibt, keine Überfrachtung erfährt durch Themen, die in Fußballstadien nichts zu suchen haben. Und ich sag mal so, das hat diverse Reaktionen hervorgerufen, unter anderem auch von unserem Lieblingsdachverband, dem Dachverband der Fanhilfen. Und wir kennen die ja nun schon ein bisschen länger und die holen ja dann meistens auch das ziemlich große Besteck raus. Und in ihrer Pressemitteilung lautet der erste Satz: Die Äußerungen von Bundeskanzler Merz machen uns fassungslos und wütend. Er stellt ohne jegliche Sachkenntnis Fans pauschal ins Abseits und zeichnet ein Bild der Sicherheitslage beim Fußball, welches mit der Realität nicht übereinstimmt. Ebenso läuft seine Forderung an die Vereine völlig ins Leere, denn es sind seine Parteifreunde, die massiv darauf drängen, den Vereinen die Zuständigkeit für die Stadionverbotsvergabe zu entziehen.
Ja, kann man eigentlich jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen halt. Aber das ist, als du das gerade, also hier diese ganzen Merz-Zitate da so vorgelesen hast, ich werde davon übrigens nichts verlinken, weil ich von Friedrich Merz nichts verlinken werde in unserem Podcast.
Das finde ich völlig in Ordnung.
Habe ich auch so gedacht, das klingt wie jemand, der mal kurz mit ChatGPT gespielt hat und mal gefragt hat halt hier, wie böse sind Fans? Und dann kamen so Antworten und dann hat die auswendig gelernt. So, also, oh. Das ist wieder so ein Fall von, weißt du, wenn du keine Ahnung hast, halt auch einfach die Klappe. Und wenn du gefragt wirst, dann mach halt eine Politikerantwort und rede über Kegeln oder so, wenn es um Fußball geht. Was weiß ich, was die eben so machen, ja. Aber
Wie
ja, also.
gut. Wie gut, dass eben nicht nur DFL-Generalversammlung die Woche ist, sondern jetzt am Wochenende auch das jährliche Treffen der Fanhilfen. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter diskutiert werden.
Ja, das kann ich mir auch sehr. Ja, aber es ist halt so, also du hast ja hier den Anreißer auch mit reingestellt. Also, das ist ja wieder diese beschissene Pauschalverurteilung. Und das ist, also ich meine, und ja, gerade, ich meine, also Stichwort sichere Stadionerlebnis, Leute, worüber reden wir denn? Stadionerlebnisse waren noch nie so sicher. Ich meine, die Polizeistatistik kann sich jeder angucken, weißt du? Und jede, da kannst du reinschauen. Das können auch Referentinnen und Referenten von dem Merz da, die den da vorbereiten auf so Termine. So, also was soll das denn? Da kannst du eben nicht nur die Gewerkschaft der Polizei lesen, sondern da musst du eben vielleicht auch mal ein Fachblatt in die Hand nehmen. Weißt du? Ist jetzt alles nicht das Problem. So, aber die Stadionerlebnisse, Stadionbesuche waren noch nie so sicher wie aktuell. So, ist Tatsache, Fakt, statistisch belegbar. So, weißt du, und dann kann ich es aufs Verrecken nicht verstehen. Na doch, also klar, schon ein Stück weit doch, weil Populismus ist ja auch da ein Stück weit Markenkern. Dann wieder mit solchen Aussagen um die Ecke zu kommen, die halt einfach hanebüchen sind und so pauschal. Also das nervt einfach. Aber ja, vielleicht ist auch diese Reaktion durch andere Dinge gefährdet, weiß ich jetzt nicht. Aber naja, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich die Statements hier nicht verlinke. Ja, aber du hattest das ja, glaube ich, gerade schon bestätigt.
Ja, wobei,
Ja.
wenn ich an die Doku denke, für die wir einen schweren Gucktipp jetzt aussprechen,
Ja.
könnte ja der etwas weniger informierte und etwas weiter von draußen blickende Fußballfan sich denken, ja, wann haben sie das beste Beispiel von Gewalt im Fußball?
Ja, das ist stimmt. Das stimmt. Das ist eine gute
Aber
Überleitung.
es
Ja.
geht tiefer. So, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin und alle dazwischen und da draußen werden sich jetzt denken, oh Gott, was? Uns ist eine neue Dokumentation von der MDR-Reihe Exactly quasi in die Timeline und in die Mediathek gespült worden. Und die haben wir uns angeschaut. Der Titel, ich finde ihn ein bisschen schwierig, Die Machtgier der Ultras,
Finde ich auch.
ist ein bisschen dolle reißerisch. Und wenn man reingeht, kriegt man dann auch mit, es geht gar nicht um verschiedene Ultraszenen in Deutschland, sondern es geht tatsächlich um eine sehr spezielle, und zwar um die vom SCK Zeiss Jena. Und es ist aber auf sehr, sehr beeindruckende Art und Weise herausgearbeitet worden, wie bestimmte Fangruppierungen innerhalb eines Vereins, wenn sie clever agieren, sich natürlich Vorteile verschaffen und auch ja, inzwischen Diskurse bestimmen, die bis hin in die Stadtspitze, die Stadtpolitik hineinreichen
Ja, und
und die auch
vor allem
durch
in die Geschäftsstelle. Das fand ich viel
und
überraschender.
die, genau, und die natürlich auch die handelnden Akteure im Verein selbst durchaus in sehr, sehr spannende Situationen bringen können. Und ja, ich habe den guten, sage ich mal, Argumenten wie, hey, wir wollen doch ständig, dass junge Leute sich engagieren in ihrer Freizeit und hier tun sie es. Ja, diesem Argument konnte ich viel abgewinnen, aber als der Reporter schilderte, dass sich von den Kritikern, außer dem Ordnungsbürgermeister von Jena, sich sonst niemand vor die Kamera getraut hat, einfach weil sie Angst haben, dachte ich, ist jetzt irgendwie auch eine Entwicklung, die nicht ganz so geil ist.
Genau, das sind dann die zwei Sachen, haben mich da auch bewegt. Also zum einen, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt da schon so viel spoilern sollten, weil die Leute sich das ja angucken sollen oder vielleicht das ja auch schon angeschaut haben, ne? Aber also zum einen eben der Punkt, dass es in Jena offensichtlich der aktiven Fanszene, so entnahm ich das jetzt der Doku, einfach auch gelungen ist, also zum einen für mehr, also stabile Mehrheitsverhältnisse in der Mitgliederversammlung zu sorgen, so, was ja dann eben auch natürlich bedeutet, dass du da, was Abstimmungsverhalten und so weiter betrifft, natürlich groß, also gute Möglichkeiten hast, da Einfluss zu nehmen. Und das ist aber passiert über, naja, einfach demokratische Prozesse. Leute sind Mitglied und gehen halt zur MV. So. Und dann hast du dann natürlich die Möglichkeit, da auch deine Themen zu setzen und durchzubringen. Die sind auch in Gremien vertreten mit allem drum und dran. Und da habe ich jetzt aber jetzt nicht so, das habe ich jetzt nicht so verstanden, als dass sie sich das jetzt irgendwie erprügelt hätten oder sonst irgendwas, sondern da sind die
Nee,
eben
nee,
einfach
nee.
die, wie hieß das früher, den Weg durch die Institutionen, den Marsch durch die Institutionen oder
Richtig,
so.
genau so, ja.
Gegangen und das ist legitim. Das ist total legitim und nicht zu
Absolut.
verurteilen. Und ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich, also Stichwort Engagement und so, ich finde das eine klasse Sache, finde ich super gut. Und dass diese Aussagen dann aber zu dieser, und das da zitiere ich jetzt wirklich die Doku, weil ich da einfach live gar keine Einblicke habe, diese Aussagen zum Thema, naja, wie fühlt man sich denn in Jena, wenn man vielleicht ein paar Sachen kritisiert und so, die fand ich auch, haben mich erschrocken, so. Kann ich jetzt aber erstmal wirklich nur zur Kenntnis nehmen und also, denn die, sozusagen die Ultragruppierungen da, die führenden Ultragruppierungen kamen ja auch in der Doku nicht zu Wort, weil sie sich nicht äußern wollten. Insofern ist es dann eben auch schwierig. Beziehungsweise gebe ich jetzt halt eine Haltung, also eine Perspektive wieder, weil wir die der Horda Azzurro und so weiter da gar nicht kennen. Aber das ist dann natürlich eine Sache, die ganz, 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 ganz schwierig ist. Und wie wir ja alle wissen, oder jedenfalls Leute, die sich ein bisschen mit Fußball und Fankultur beschäftigen, ist ja, also der ganze Auslöser oder Kern der ganzen Debatte ist ja diese Stadionthematik und die Südkurve und so. Und der Umstand, dass man da ja jetzt, und so war ja auch dann der Aufmacher mit einem Spiel gegen Chemie, glaube ich, also dass ja jetzt
Ja.
also die Fanlager immer noch da sind, wo sie vorher auch waren, also wer schon mal in Jena war, weiß, was ich meine. Und dass es wohl da Probleme gibt, die Sicherheit da entsprechend zu gewährleisten. Wobei ich mich da dann auch gefragt habe, okay, in Rostock ist das auch schon seit Ewigkeiten so und da ist es jetzt ja, ich meine, gut, Rostock ist ja nochmal ein eigenes Thema, aber da ist es ja nun nicht so, dass da jedes Wochenende regelmäßig krasse Ausschreitungen stattfinden, die medienwirksam inszeniert werden, so, ne? Und insofern muss, also alles um zu sagen, es muss ja funktionieren können, auch. Und ja. Naja, aber tatsächlich, also ich fand das auch eine sehenswerte Doku. Ich habe da an der einen oder anderen Stelle bei der einen oder anderen Aussage eben, wie gesagt, wirklich noch ein bisschen Vorbehalte, weil ich finde, dass das Bild eben nicht komplett ist, weil die Akteure, die beschrieben werden, sich selber nicht geäußert haben so. Aber ich fand die sehenswert. Die konnte man sich, kann man sich gut anschauen. Ja. Werden wir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes auch verlinken.
Was
Okay.
ebenfalls sehenswert ist und was wir auch unbedingt noch quasi zur Vollständigkeit halber hier erwähnen sollten, ist, dass es jetzt auch Bewegtbilder gibt vom legendären Erbe von Heinz Krügel. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben da schon drüber gesprochen, weil das Guido im Podcast Neues vom Krügelplatz erwähnt hat, dass er aufgeregt mit dabei war, als diese Schätze aus dem Nachlass von Heinz Krügel eben an den Verein übergeben wurden. Und
Genau.
jetzt gibt es eben auch das passende Sport im Osten Video dazu, wo man eben doch einfach einen Eindruck bekommen kann, was alles so dazu gehört. Und man sieht sehr viele begeisterte Menschen und auch das Versprechen, dass diese ganzen tollen Stücke jetzt eben dann auch bald ja, so präsentiert werden, dass eben auch der geneigte FCM-Fan sich das mal anschauen kann. Genau das können wir auch sicherlich noch verlinken, das Video.
Nun klar.
Und ja.
Genau. Und dann, wir enden heute mit einer Empfehlung, die ich sehr schön finde, die natürlich aus deinem berufenen Munde kommen wird, aber ich
Es
habe
sind
jetzt hier.
zwei Empfehlungen. Es ist eine Empfehlung und ein Aufruf.
Ah, okay. Na, also, okay, dann ist das andere der Aufruf, das hat was zu tun mit einem Bolzplatz in Osterburg. Schießen Sie los.
Der FCM, wie wir alle wissen, hat ja seine Anhängerschaft weit, weit, weit über diese zauberhafte Stadt hinaus, und ist auch in der Altmark durchaus der beliebteste Fußballverein. Und es gibt natürlich auch dort viele Kinder und Jugendliche, die sehr, sehr begeistert Fußball spielen. Und unter anderem auch in Osterburg. Und dort hat sich jetzt das Markgraf Friedrich-Gymnasium an den Club gewandt und hat gesagt: Mensch, wir machen nächste Woche Mittwoch einen Spendenlauf. Unser Bolzplatz ist die totale Katastrophe. Der muss ganz, ganz dringend saniert werden. Und wir haben Fördermittel in Aussicht gestellt bekommen. Aber wie immer, wir müssen unsere Eigenmittel aufbringen. Und das soll jetzt über einen Spendenlauf passieren und auch eine Versteigerung und so weiter und so fort. Ihr wisst, Spendenlauf ist immer so, dass man sagt, okay, wenn jetzt die Lucy 5 Runden schafft, dann gebe ich ihr pro Runde, keine Ahnung, 3,50 €. Und wenn Justin Luca da mitmacht, dann kriegt der auch pro Runde 3,50 €. Und je mehr Menschen man animiert zum Spenden, umso besser ist das. Und man hofft natürlich, dass die Kinder auch Ausdauer haben. Und ja, und ich glaube, es sieht sehr, sehr gut aus, dass auch vom FCM da nächsten Mittwoch jemand mit vor Ort sein wird und sich
Cool.
auch am Lauf beteiligt. Und ja, ich glaube, das sorgt für sehr viel Aufregung in Osterburg. Und falls wir Hörerinnen und Hörer haben, die sich denken, wow, das ist eine coole Sache, und ich will das unterstützen, das wird nächsten Mittwoch, also am 10. September, so ungefähr zwischen ja, 10 und 11 losgehen auf dem Sportplatz vom
Cool.
Markgraf Friedrich Gymnasium. Und genau, das diesen Aufruf wurde ich gebeten zu teilen und habe ich sehr, sehr gern gemacht.
Ja, sehr gut. Und dann grätsche ich da nochmal ganz kurz zwischen, weil wenn du sagst, halt jemand vom Verein vor Ort wird vor Ort sein, erinnerte ich mich an einen, an so ein Fußball-Benefizturnier, was wir vom Fanclub aus mal organisiert hatten, in Marburg damals, wo wir auch Spenden gesammelt haben. Und da war tatsächlich auch jemand vom FCM vor Ort und den möchte ich an der Stelle aus Gründen grüßen und ihm ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Das war nämlich der Brummi, Fanbetreuer, sicherlich bekannt wie ein bunter Hund in der FCM-Fanszene und der gute Brummi feiert heute seinen 60. Geburtstag. Und an der Stelle von mir und ich denke auch von uns ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und bleib uns noch lange erhalten, Brummi. Genau, das wollte ich noch kurz
Happy
eingeflochten haben.
Birthday.
Genau, wir werden jetzt nicht singen, klasse.
Englisch.
Bitte nicht. Ja, aber es ist ja kein Blödsinnswort, glaube ich. Ich weiß nicht, Thomas muss das für uns noch auswerten. Mal gucken, was da nachher, also wie
Ich
viele Wörter
bin
er
sehr
so hat.
gespannt, was er gezählt hat. Genau.
Ja, naja, ja. Also jetzt so 21:58 Uhr, da könnte man vielleicht doch mal das ein oder andere doppelt zählen. Naja, er wird es uns berichten. Genau. Gut, du hast noch eine Empfehlung zum Abschluss.
genau. Da wir ja unter uns Podcastern auch immer sehr gespannt gucken, was hier so in der Stadt passiert und wir da durchaus gern mal auch andere erwähnen, würde ich an dieser Stelle gerne ein Shoutout geben an Malte und
Das
Steffen.
Ist ein Blödsinnswort.
Natürlich.
So.
Und die, finde ich, stoßt in eine Nische vor mit ihrem neuen Podcast, die irgendwie noch gefehlt hat. Es geht nämlich tatsächlich um all die Dinge, die in Magdeburg so passieren und eben nicht nur die ganzen Sportsachen, sondern eben na, so gesperrte Hubbrücke, bröselnde Brücken, besetzte Trümmerberge, Weihnachtsmärkte, E-Mails, also wirklich ein buntes Potpourri. Und ich feiere. Also nicht nur, dass man das wirklich gut hören kann, sondern auch den Titel ihres Podcasts, weil der direkt mich zurückbeamt in sehr lustige Arbeitssituationen. Der Podcast heißt Nicht gemeckert ist Lob genug.
Genau.
Wer
Und jetzt
Zeit
muss
hat. Hört rein.
Ja, wird verlinkt, gibt bisher erst eine Folge. Ich verlinke euch das auf podcast.de und dann könnt ihr ja schauen, ob ihr den Podcatcher eures Vertrauens dann da auch nochmal mit einem anderen Feed befüllen wollt. Zum gleichen Podcast, die sind bestimmt auch auf Spotify und Apple Podcasts und so weiter, aber verlinke ich euch gerne. Und die, also eine zentrale Frage, die wir aber noch klären müssen, da können wir auch wieder die Schwarmintelligenz unserer Hörerinnen und Hörer sozusagen abholen. Nicht gemeckert, Komma, ist gelobt genug, Fragezeichen, oder nicht gemeckert, ist Lob genug ohne Komma? Das ist jetzt sozusagen eine Frage, die mich wirklich beschäftigt und die wir jetzt vorhin nicht klären konnten, obwohl wir beide ziemlich sozusagen hardcore auf diesen Themen immer rumkauen. Also gerne auch da ein Feedback. Würdet ihr da ein Komma machen hinter gemeckert oder nicht? Genau. Einfach für meinen Seelenfrieden. Gibt da so verschiedene Lager in diesem Podcast, die, genau. Nee, cool, werde ich auf jeden Fall machen und auf jeden Fall auch reinhören. Da habe ich morgen, glaube ich, direkt die Gelegenheit sogar zu. Fein, fein. Ja, Mensch, dann sind wir jetzt hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, es war jetzt auch wieder ein Schweinsgalopp, aber jetzt gucke ich auf die Zeit und stelle so fest, okay, war ja jetzt doch wieder eine recht umfängliche Folge, aber es passieren eben einfach auch eine ganze Menge Dinge. So. Genau.
Ich muss mich nur noch mal ganz kurz selber rekapitulieren,
Okay.
dass ich jetzt tatsächlich den Namen der Schule richtig gesagt habe. Ich hatte nämlich gerade so einen Mainzelmännchen-Moment, wo ich dachte, habe ich jetzt das wertvolle Gymnasium in Wolmirstedt verwechselt mit dem wertvollen Gymnasium in Osterburg?
Und hast du?
Das weiß ich nicht genau, aber zur Sicherheit. Das Gymnasium in Osterburg ist das Markgraf-Albrecht-Gymnasium, MAG abgekürzt. Und
Okay.
das andere, falls ich es genannt hatte, ist das, was in Wolmirstedt steht, wo die bekanntesten Zwillinge Sachsen-Anhalts früher mal zur Schule gegangen sind. Aber da wird nicht gelaufen. Es wird in Osterburg gelaufen,
Genau.
nächsten Mittwoch.
Genau. Das Gymnasium in Wolmirstedt kenne ich gut, da habe ich viele Jahre Basketball gespielt. Und da haben auch die tatsächlich Baskets Wolmirstedt, die ja jetzt in Magdeburg auch irgendwie spielen, auch mal angefangen irgendwann da und eben in der Halle der Freundschaft. Genau. Schöne Erinnerung an die Zeit. Okay. Dann sind wir doch für heute jetzt, glaube ich, aber hier eigentlich ganz gut wieder durchgebacken. Wie gesagt, nächste Woche haben wir jetzt erstmal geplant, auch eine Folge zu machen. Da wäre es eben cool. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir da jemanden ja, aus der Bielefelder-Ecke einladen. Mal schauen. Das werden wir versuchen. Ich werde mal mit Thomas Kontakt aufnehmen, ob er da seine Kontakte mal spielen lassen kann. Und ja, ansonsten kriegt das auch mit auf den entsprechenden Kanälen ja sowieso. Und ja, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz entspannte Länderspielpause, nichtsdestoweniger. Und überlasse das Schlusswort der guten Kerstin.
Ich habe halt so viel geredet.
Macht ja
Einfach
nichts.
nur Tschüss.
Tschüss, macht's gut, bis denne. Tschüss.
Kommt es von Benzibor. Niemand kann